herzlich willkommen an diesem Samstagmorgen zu unserem Motivationstag für den Kinderdienst. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Ich freue mich, dass ihr hergekommen seid. Wir werden gleich eine kleine Vorstellungsrunde so ein bisschen machen, wir haben ein Spiel vorbereitet. Aber bevor wir das machen, will ich euch nur euch einen kleinen Abriss geben von dem Tag, okay? Also, wir haben geplant, ungefähr bis 16 Uhr heute hier diesen Tag zu veranstalten. Und es wird auch Mittagessen geben. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ihr könnt alle gerne bei uns mitessen. Das wird so voraussichtlich gegen eins sein. Mal gucken, wie lange Ernst und Doris reden werden. Könnt auch noch länger machen. Ja, ihr schafft das bestimmt. Und das Ziel des Tages, unser Ziel des Tages, warum wir diesen Tag hier veranstalten überhaupt, ist, wir wollen sehen, wie jeder Einzelne von euch und von uns, ich selber auch, wieder neu erfrischt wird, motiviert wird für den Kinderdienst. Ja? Ich glaube, dass fast alle, die hier sind, irgendwie was mit Kinderdienst schon zu tun haben. Und es ist so wichtig, wenn du im Kinderdienst bist, dass du immer wieder neu erfrischt bist, wieder neue Leidenschaft bekommst für den Kinderdienst. Kinderdienst ist ein Bereich, wo die Mitarbeiter eigentlich nur sehr kurz mitmachen meistens. Was hast du gesagt, Doris, gibt es eine Zahl? 5 Jahre, ja? Maximal nach 5 Jahren gehen die allermeisten wieder aus dem Kinderdienst raus. Das ist traurig. Und deswegen machen wir solche Motivationstage auch, damit nicht 5 Jahre du im Kinderdienst bist, sondern ein Leben lang. Ich möchte mein Leben lang im Kinderdienst sein. Und wenn du hier bist, du wirst heute hier auf jeden Fall erfrischt sein und wieder neue Vision bekommen. Dann ist das Ziel auf der anderen Seite, dass du nicht nur neue Vision bekommst, neue Leidenschaft, sondern dass du auch ausgerüstet wirst, wo du hingehst, Vision weiterzugeben. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Vision vom Kinderdienst in unseren Gemeinden, in diesem Land. Viel zu oft ist das irgendwie sowas, was so nebenbei läuft und nur mit Ressourcen übrig sind. Aber die Kinder müssen wieder im Fokus sein in unseren Gemeinden, in diesem Land. Und das ist unsere Aufgabe, diese Vision, diese Leidenschaft weiterzugeben. Und als letztes, und ich glaube, das ist überhaupt nicht unwichtig, sondern sehr wichtig, wenn du im Kinderdienst bist, werden wir auch immer ein paar Inputs haben, so kleine Icebreaker und sowas, die man einfach mitnehmen kann in seinen Kinderdienst und da anwenden kann. Ja? So, wir werden Kinderlieder im Lobpreis nochmal haben, ein kleines bisschen. Dann werden wir Icebreaker machen. Einfach so ein paar Sachen, die du mitnehmen kannst. Schreib sie dir ruhig immer auf, mach ruhig Videos davon, ist alles okay. Und dann kannst du sie gleich bei dir im Kinderdienst, morgen vielleicht im Kindergottesdienst oder in den nächsten Wochen gleich anwenden. Gestellt, wer wir sind. Genau, herzlich willkommen auch von unserer Seite, von mir, Marc Winkler. Ich bin hier im Kinderdienst in der Lichtblickgemeinde bei Hope for One und gleichzeitig haben wir jetzt angefangen, die Bright Light Kids Ministry School anzufangen. Und ganz speziell möchte ich noch vorstellen, Ernst und Doris Loser heute, die hergekommen sind und uns Vision geben. Sie haben mir so oft schon Vision gegeben für den Kinderdienst. Das meiste habe ich von euch gelernt, was die Vision für den Kinderdienst angeht. Und schön, dass ihr da seid. Und jetzt gleich möchte ich euch das Mikrofon geben und bin gespannt, was ihr alles mit uns vorhabt. Genau. Okay, dann lasst uns doch mal den Applaus geben. Wir machen Superklatsch. Kennt ihr Superklatsch? Okay, 1, 2, 3 und dann Superklatsch. Okay, seid ihr bereit? Man muss dazu aufspringen. Das geht nicht im Sitzen. Leute, ich weiß, es ist Samstagmorgen. Ja, viele waren gestern auch schon hier bei Kinderstunde, aber trotzdem. Okay, 1, 2, 3. Ja, okay, das war okay. Alles klar, dann setzt euch hin. Genau. Doris Ernst. Genau.
Ja, super. Vielen Dank, lieber Marc. Es ist ein großes Vorrecht, hier zu sein. Richtig, richtig cool, euch alle zu sehen. Und ich darf einfach mal anfangen. Ganz einfach, der Mann fängt an. Wir sind in Deutschland, Mann voran. Oder ich sage immer, wenn meine Frau dann das Mikrofon hat, dann kriege ich das nicht so schnell wieder. Weil ihr Herz so voll ist von den ganzen Sachen, was Gott in ihr Herz hineingelegt hat. Wir sind ein gutes Team und ich bin sehr dankbar auch für dich, lieber Marc, auch hier zu sein. Und vor allem merke ich, die Männer sind ein bisschen in Unterzahl hier, jetzt auch heute oder generell, wenn es um Kinderdienst geht, oftmals fehlen die Männer. Weil es oft, ja, Kinder, ja, mach mal die Frauen und wenn möglich noch die Omis oder so, ein bisschen abgestellt ist. Und das stimmt eben überhaupt nicht. sondern Kinder sollte eigentlich Chefsache sein. Und ich sage, ihr Lieben, wenn ihr heute Morgen hier seid, ist das eine wichtigere Schulung, als wenn Bosch oder Siemens oder wie auch immer die großen Konzerne irgendeine große Managerschulung haben. Weil wir als Kindermitarbeiter, oder ich sag's mal so, Siemens und Bosch, die verwalten Ressourcen, die sie haben. Ja? Und wir sind diejenigen, die die Ressourcen formen, weil wir haben es zu tun mit Kindern. Und wir leben in Deutschland und es gibt in Deutschland einfach immer weniger Kinder. Also die Ressource Kinder nimmt beträchtlich ab in Deutschland. Immer wenn ich Unterricht mache, mache ich dort diesen Graphen, die Bevölkerungsentwicklung. Und da siehst du, wir sind weit im roten Bereich, weil zu wenige Kinder in Deutschland geboren werden. Wir haben zwar viele Migranten, die jetzt kommen, die viele Kinder haben, aber selbst das reicht nicht, dass eigentlich Deutschland auf einem gesunden Level bleibt. Und der Grund, warum ich im Kinderdienst bin, ist eigentlich, weil Gott zu mir gesprochen hat. Ihr wisst, ich habe gesagt, ich bin Schweizer und die Schweizer sind ja nüchtern, neutral und sehr berechnend. Die haben die besten Banken, ja gut, jetzt ist eine pleite gegangen, so, ne, aber das Bankensystem ist schon relativ doch führend in der Welt auch. Und weil die Schweizer smart sind. Wenn du eine Gelegenheit hast, oder ich als Schweizer, ich sage, okay, ich habe 1000 Euro oder Schweizer Franken, ich kann die irgendwo investieren, da gucke ich doch, was am meisten Zins gibt, oder? Macht ihr doch auch, oder? Dann gibt es eine Bank, die sagt, okay, du, es gibt 2%. Daneben gibt es aber eine Bank, die gibt 4%. Dann bin ich ja dumm, wenn ich bei der Bank von 2% anlege. Ein kleiner Tipp, als unsere Kinder noch klein waren, da gab es immer dieses Tagesgeldkonto. Da gab es bis zu 6% Zins, wenn du ein neues Konto eröffnet hast und immer noch 50 Euro obendrauf. Ich habe immer immer 2 Jahre die Banken abgesahnt und immer 50 Euro gekriegt und dann höchste Zinsen für unsere Kinder. So, ne? Dafür konnten sie nachher überall Missionseinsätze machen. Nee, so viel hat es nicht gegeben. Aber, aber ich habe immer geguckt, wo kann ich effektiv sein? Und dann kam ich zur Bibelschule und das war vor über 30 Jahren. Und ich war so ein Stück weit, Gott, was hast du? Was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und ich merke, das ist ein Thema. Jeder fragt, was ist meine Berufung? Die erste Berufung ist, dass du Kind Gottes bist. Die zweite Berufung ist, dass du weißt, dass du gesegnet bist und gesetzt bist, ein Segen zu sein. Ganz einfach. Ich bin gesegnet, ein Segen zu sein. Aber was hast du Gott? Und dann, wenn mich jemand gefragt hat, ja, was willst du werden? Ja, ich möchte mal Pastor werden oder so. Da hast du Pastor oder Gemeindeleiter, das hört sich so toll an. So, ne? Und in der Gemeinde wollten sie mich dann immer, ja, Jens, komm, du hast eine tolle Art, kannst du nicht in den Kinderdienst kommen? Da habe ich immer gesagt, nee, Kinder sind nicht mein Ding. Ich bin zu höherem Berufen, weißt du, so Pastor oder so. Ich stehe auf der Bühne, so Pastor, so, ne? Ich bin zu höherem Berufen. Und dann war ich auf der Bibelschule, konnte mir alles vorstellen, von Drogenrehabilitations bis Pastor, Missionar oder was auch immer. Und meine Frau war die Leiterin im Kinderdienst, damals auch im Glaubenszentrum. Und die hat eine Gastsprecherin eingeladen, damals von Tschechien, glaube ich, kam die, Janet McKee, so eine kleine ältere Frau, so eine Omi, die war vielleicht etwas so groß. Wir hatten damals noch so einen verkleideten Pult, also war nicht so offen wie hier. Und dann war sie so, man hat nur den Kopf gesehen, so. Und sie hat sie eingeladen, dass sie eine Stunde spricht in der Bibelschule. Und dann hat sie so eine hohe Stimme gehabt und gesagt, ja, ihr lieben Leute, und Kinder sind so wichtig. Und wie es dann eben ist als Bibelschüler, du hast ein großes Programm, musst viel lernen. Und ich hatte meinen Kampf gegen den Schlaf in dieser Stunde. Saß irgendwo da hinten und so, habe mich versucht zu konzentrieren. Und dann plötzlich sagte sie, ja, und übrigens, wisst ihr, warum die Männer nicht im Kinderdienst sind? Und dann ist so halb gedöst und danach sagt sie, die sind einfach zu stolz dafür. Die haben den Eindruck, sie sind zu höheren Berufen. Boah! Und während sie das gesagt hat, das hat mich so getroffen. Und ich wusste, Das war nicht diese piepsi Stimme von dieser Frau, sondern das war Gott, der gesprochen hat. Gesagt, Ernst, du bist stolz. Und du hast den Eindruck, du bist zu höherem berufen. Und das hat mich so überführt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gesagt, Gott, hier bin ich. Ich möchte nicht stolz sein und ich möchte mich demütigen. Was immer du hast, ich bin bereit. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, im zweiten Schuljahr dann ins Kinderteam zu gehen. Und habe gemerkt, das ist genau das. Wo kannst du effektiv sein im Königreich Gottes? Das ist zu investieren in die Kinder, weil die sind formbar. Und wenn wir das Denken von den Kindern im frühen Alter wirklich erreichen, dass sie sehen, hör mal, es gibt einen Gott, der mich liebt, der über allem steht, der mich geschaffen hat, der einen wunderbaren Plan hat für mich. Wenn das in ihre Herzen hineingelegt wird, nachher als Schulkinder, dass sie sehen, boah, Leben mit Gott, das ist das Beste, es macht Spaß, es macht Freude, es gibt ein erfülltes Leben. Wisst ihr, dann werden sie nie mehr weggehen, sondern sagen, hör mal, ich habe das beste Leben. Sie werden das vielleicht noch ausprobieren, aber merken, alles andere ist nicht vergleichbar mit der Qualität des Lebens, den es Gott gibt. So. Und da habe ich entschieden, ich möchte ein Leben lang mich investieren in die Kinder und mich da reingeben. Und nachher war ich 17 Jahre, glaube ich, Leiter in der Bibelschule. Und weißt ihr, es braucht überall Menschen in der Leitung, die ihre Stimme für die Kinder erheben. Und es waren dann Vorlagen, ja, und wir brauchen Geld für Bildschirme, wir brauchen Geld für einen Umbau. Und dann habe ich gesagt, nee, wir brauchen Geld, um wirklich den Dienst an Kindern zu stärken. Wir brauchen Mitarbeiter und ich stand immer für den Kampf für Kinder. Und das war so wichtig, wenn du keinen hast, der eine Stimme erhebt, dann wird das nicht gesehen. Und deshalb, egal wo ihr seid, erhebt die Stimme für die Kinder. Und das ist so wichtig, dass wir den Blick haben. Und das wird dich prägen. Wie ist Gender groß geworden? Wie ist der ganze Feminismus groß geworden? Ist immer, Leute sind aufgestanden, Frauen, wir brauchen die Frauen und Gleichberechtigung. Haben einen großen Lärm gemacht. Wo sind die Leute, die einen Lärm machen für die Rechte der Kinder? Und das sind wir. Und deshalb braucht es eine Vision. Deshalb braucht es diese Wichtigkeit vom Kinderdienst. Und du kannst nicht genügend investieren in die nächste Generation. Weißt du, und arbeite mit Kindern, du kriegst ein direktes Feedback. Die Kinder gehen raus, aus der Türe raus und sagen, oh, das war langweilig, oh, heute hat es keinen Bock gemacht. So, ne? Da weißt du genau, okay, irgendetwas musst du verändern. Oder sie gehen raus und sagen, Mama, das war die beste Kinderstunde in meinem ganzen Leben. Boah, das war so cool. So, ne? Du hast immer ein direktes Feedback von dem, was die Empfindungen war, aber du säst einen Samen, der nachher in der Ewigkeit aufgehen wird und nicht nur in der Ewigkeit, später im Leben. Und egal, was du machst als Kindermitarbeiter, stehst du vor den Kindern und du bist ihr Vorbild. Du weißt, wie oft haben wir unseren Kindern gesagt, Obst und Gemüse essen, das ist gut und iss Äpfel, iss Gemüse. Was haben wir denen eingetrichtert? Und dann kam unsere Tochter eines Tages nach Hause und sagt, Mama, wir müssen unbedingt Obst und Gemüse essen. Meine Lehrerin hat das gesagt. Eine Autoritätsperson von vorne. Und genauso als Kindermitarbeiter, die gehen nach Hause. Aber mein Kindermitarbeiter, der hat gesagt, mein Leiter hat gesagt, ja, du sollst an Gott glauben. Sondern die wissen nicht, wie sie argumentieren können in der Schule mit der Bibel zum Teil. Aber die sagen, okay, mein Kinderstundenmitarbeiter, der hat gesagt, doch, es gibt einen Gott und er hat die ganze Welt geschaffen. Das ist vielleicht das Einzige, was sie rauskriegen, aber du bist schon ein Vorbild. Also es lohnt sich, in Kinderdienst zu investieren. Wie machen wir das? Ganz einfach, wir machen überall Schulungen und wir machen Kinderkonferenzen, auch im Glaubenszentrum. Wir möchten euch einen Ausschnitt zeigen aus der Kinderkonferenz von diesem Jahr, 2023. Ein paar Leute erkennt ihr wieder drauf, unter anderem Elena, die drauf ist, Joy. So, also, Film ab und dann nehmen wir euch da kurz mit hinein.
Für die Aufnahme, ne? Sorry für die Aufnahme. Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Genau, man kriegt richtig Lust, dabei zu sein. Stimmt's? Ja, kriege ich auch. Gut, ihr Lieben, bevor ich jetzt starte, euch ein bisschen Vision des Schmackes zu geben, und zwar das Thema ist heute Gottes Perspektive für die nächste Generation, möchte ich, dass wir gleich aufstehen, noch nicht? Und dann findest du jemanden, mit dem du heute noch nicht geredet hast, Also wir wollen nämlich so keine klicken, wir wollen connecten auch an diesem Tag. Stimmt's, Marc? So zum Beispiel die Potsdamer mit den Berlinern und die Gandersheimer mit, ich weiß nicht, wer noch woher ist, Sternkirche oder wie auch immer. Genau, und dann tut ihr euch zu zweit zusammen und nur kurz machen wir das. Und dann betet ihr kurz füreinander, für ein offenes Herz. Und dass wir, ich wünsche mir, und wir haben Ernst und ich, wir haben echt gebetet, wir beten echt immer vor den Einsätzen. Mir geht es gar nicht um die Anzahl, die da sind. Und wenn nur 5 Leute da wären, Halleluja. Aber wenn diese 5 Leute ein Herz, eine Leidenschaft, eine Sicht, eine Perspektive von Gott bekommen und dieser Tag dazu dient, dass in ihnen etwas entfacht wird, wo sie sagen, heute, ab heute, ich habe gesehen, wie notwendig, wie wichtig es ist, den Kindern zu dienen, dann hat es sich schon gelohnt. Und vielleicht einfach kurz, ich möchte ein Zeugnis geben darüber, ich bin Teil, also Großfamilie, 8 Kinder, gleiche Eltern, aufgewachsen und so weiter. Und ich hatte schon immer ein Herz für Kinder, aber ich hatte auch ein Herz, ich bin Krankenschwester, ich habe gedacht Mission, OP-Schwester und Arzthelferin gelernt. Ich dachte irgendwo Mission, dies und das. Und habe immer gedacht, Gott, was hast du, was hast du? Und dann bin ich in der Schweiz gewesen auf einem Seminar von Dale Kaufmann. Kennt ihr noch jemand? King's Kids, Jugend einer Mission, er war der Leiter der King's Kids Arbeit. Krasser Typ, der ist heute 75, 78, ganz toller Mann. Der hat nur eine Stunde gesprochen. Danach wusste ich, dass ich wusste, Gott hat mich berufen für den Dienst an Kindern. Und ich habe Gott versprochen, bis ich sterbe, werde ich dranbleiben. Ich bin heute schon ein bisschen älter, 61, und das Feuer ist in mir nicht weniger geworden, will ich nicht sagen, aber es brennt in mir. Ich will die nächste Generation erreicht sehen. Und nicht nur deutschlandweit, auch weltweit. Wir wollen sehen, wie Kinder zum Glauben kommen, wie sie ihn kennenlernen, wie sie eine Leidenschaft für ihn bekommen, weil Kinder sind unter Beschuss wie nie zuvor. Und wir werden das auch konkret nachher anschauen, aber genau. So, und deshalb, ich wünsche und bete, dass diese Stunde eine Stunde wird, die dich, Steffi, und dich, Lara, euch kenne ich gar nicht, groß oder wie auch immer, jeden Einzelnen, dich, David, und jeden Einzelnen hier, so entfacht, dass etwas in deinem Herzen passiert. Ich bete immer für Motivation, Inspiration und Innovation. Die 3 Punkte sind mein Herz. Innovation, dass ihr selber innovativ werde und sagt, ich starte, ich gehe dafür, da gibt's nichts, ich gehe hin. Wie damals Maria und Josef, es begeistert mich, ich komme immer so gern hierher. Die waren Bibelschüler bei uns auf der Schule und die haben gesagt, damals 4 Kinder oder 5, als sie weggingen, 4, ne? Mit 4 sind sie dann weggegangen von der Bibelschule und sie haben gesagt, sie wollen an einen Ort gehen, wo nichts ist. Und wir beobachten das seit 2001, seid ihr hier, seit 22 Jahren. Wir kommen jedes Jahr und nicht nur einmal, wir kommen sehr oft, weil wir euch lieben, weil wir das lieben, was Gott tut, weil wir lieben der Geist, der in euch ist und was das Herz, was ihr habt, es begeistert mich zu sehen. Die Kinder alle mit dabei und lieben Jesus, folgen ihm nach, was möglich ist, wenn einer Ja sagt zu dem Willen Gottes. Und ihr werdet staunen, gerade weil ihr hier, Josia, alle, ihr seid so jung, ich finde das so cool. Weil wenn Gott in euch etwas hineinlegt, jung oder alt, ist egal. Man kann auch mit 60, Maria Prien hat mit 60 angefangen, ist nach Uganda und hat angefangen, ja, Gott hat geredet, du sollst das Land, nicht du, aber Gott will dich gebrauchen, das Land zu verändern, investier dich in die Kinder. Und dann Tausende von Kindern, Tausende sind durch die Schulen. Wir sind jetzt seit 10 Jahren, sind Ernst und ich, immer wieder und mit dem Team und Schülern sind wir dort und sehen, was Gott tut, weil eine Frau gehorsam war und sich in Bewegung gesetzt hat. Mit 60. Und ich finde das so krass. Kein Alter, egal wie alt du bist, Gott macht Neues. Und letztes Jahr, ich bin jetzt 61, ich wusste in meinem Herzen noch immer, Gott hat mit 60, Gott hat noch was Neues. Und ich will darauf zugehen, auf alles, was Gott hat. Und dann hat Gott uns gerufen zu House of Hope. Und jetzt dürfen wir international auch tätig sein und überall Kinderdienste starten. In ganz, ganz vielen Ländern. Und das begeistert mich zu sehen, weil Gott legt etwas hinein. Warum? Eine Stunde hat bei mir gereicht. Und ich bete heute, dass eine Stunde wirklich, dass Gott etwas pflanzt in dein Herz, was dich beruft, dich befähigt, Innovation und dass du dafür gehst. Genau. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen genialen Tag, den du gemacht hast. Danke, Papa, dass dies dein Tag ist. Ich danke dir für das, was du vorbereitet hast, auch für heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und dass jeder hier richtig, wichtig, einzigartig ist und dass du zu uns reden willst heute. Und ich bete, gib uns offene Herzen zu hören und ein Ohr aber auch Herzensohren zu hören, zu verstehen, was auf deinem Herzen ist. Gib uns die Gnade zu hören und mir die Gnade oder uns jetzt auch die Gnade zu sprechen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Okay, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Super. Gut, ihr Lieben, jetzt das erste Bild. Also, Gottes Perspektive für die Kinder. Was mich wirklich motiviert hat, ist zu sehen, ich muss Gottes Herz in seine Perspektive und was der Ernst auch vorhin sagte, hey, wir brauchen Gottes Perspektive. Wozu ich euch ermutigen möchte im Vorfeld, bitte schreibt mit. Ihr kriegt nachher eine Aufgabe und ihr braucht das, was wir heute sagen in den 2 Stunden, braucht ihr, weil ihr kriegt eine Aufgabe. Deshalb richtig cool hier auch, ihr. Richtig, Blessings. Also ich habe gesehen, ihr habt schon alle eure Stifte raus. Wer noch Blatt braucht, braucht jemand noch Blätter oder so? Ich habe hier einen Block. Stifte haben vielleicht noch jemand. Ich habe auch noch ein paar Stifte hier notfalls. Hier ein Block, kann sich Papier abreißen oder so. Reiß mal ab und gib's bitte weiter. Super. Also schreibt euch Sachen auf, Bibelstellen, Leute, Personen, Situationen. Schreibt euch ruhig ein paar Sachen auf. Weil ihr werdet heute eine Aufgabe kriegen und von dem, was wir gelehrt haben, wir haben gesagt, wir teilen nicht einfach nur Blätter aus, sondern wollen wirklich euch auch mit reinnehmen. Chrissy, kannst du bitte die erste Folie Gottes Perspektive machen? Chrissy? Das sind die Verkehren. Okay, Gottes Perspektive für die Kinder. Das ist heute, wir werden jetzt bis 11:30 werde ich ein bisschen was machen, dass ich was weitergebe. Dann haben wir eine Pause, noch ein paar interaktive Sachen und danach noch mal eine Stunde. Heute Vormittag wird es wirklich so ein Block sein, auch lehren. Genau, wo ihr noch aufnahmebereit und frisch seid. Genau. Hast du es, Chrissy? Ernst, machst du es nochmal? Die Folie? Genau. Gottes Perspektive für die Kinder. Die Frage ist wirklich auch heute Morgen, warum brauchen wir eigentlich eine Vision? Warum brauchen wir eine Vision? Wir brauchen eine Vision. Warum brauchen wir eine? Damit wir dranbleiben, ausharren, vorwärts gehen. Ich habe Krankenschwester gelernt, habe ich vorhin erzählt. Ich habe mit 18 angefangen, vorher habe ich noch was anderes gelernt und ich konnte kein Blut sehen. Ich konnte kein Blut sehen, habe Krankenschwester gelernt. Total verrückt. Aber ich hatte eine Vision, ich wusste, ich wollte das Ziel erreichen, Krankenschwester werden. Ich habe durchgehalten, ich bin ein paar Mal ohnmächtig geworden, muss dazu sagen. Immer bei Schnitten, die konnte ich nicht sehen. Aber ich bin dran geblieben. In der Schule war alles gut, es lief gut, ich habe die Prüfung, alles geschafft. Aber ich konnte kein Blut sehen. Selbst nach 3 Jahren. Also keine Schnitte. So. Konnte ich nicht sehen. Aber ich hatte eine Vision, ich wollte das werden. Und Gott hat Humor. Er hat mich wirklich da durchgebracht und hinterher bin ich OP-Schwester geworden. Also wirklich, wo Beine amputiert, Bäuche aufgeschnitten und alles gemacht worden ist. Warum? Weil ich eine Vision hatte. Ich wollte Krankenschwester werden. Hätte ich diese Vision nicht gehabt, hätte ich schon längst aufgegeben. Und alle anderen haben auch gesagt, du bist verrückt, Doris, hör auf. Auch selbst meine Eltern haben gesagt, Doris, du kannst das nicht weitermachen, hör auf. Aber Gott hat mir Gunst, Gnade gegeben. Und hinterher hat er mir wirklich einen Durchbruch gegeben. Und ich bin dran geblieben. Und ihr Lieben, im Dienst an Kindern kriegen wir ständig auch Entmutigungen. Wir haben nicht die Räumlichkeiten, die Kinder reagieren nicht, wie wir wollen, wir haben nicht genügend Mitarbeiter, die Leiterschaft steht nicht hinter uns. Das ist ganz, ganz, ganz oft Sachen, wo es schwer ist. Ich sage nicht hier von Berlin, hier habt ihr das Beste, die beste Plattform, die es gibt. Aber es ist nicht überall so und wir kommen viel rum, ihr Lieben. Wir erleben ganz, ganz viel, wo sie sagen, unsere Leiter, die stecken uns in den untersten Räumen und so weiter. Wir haben keine Perspektive mehr. So auf dem Weg, wenn du dich entscheidest, Kindern zu dienen, und ich weiß auch, wovon ich rede, ich habe jahrelang bin ich alleine gestanden. Auch bis Ernst kam, 7 Jahre war ich alleine und ich habe immer gesagt, ich will den Kindern dienen, ich glaube, Gott hat ein Herz dafür, ich bleibe dran. Hätte ich diese Vision nicht gehabt, hätte ich aufgegeben. Deshalb, wir brauchen eine Vision. Ohne Vision verwildert ein Volk. In Sprüche 29, Vers hilf mir 18, glaube ich, steht, ohne Vision verwildert ein Volk. Haben wir heute ein verwildertes Volk? Ja. Haben wir Kinder, die Vision haben? Nein. In Deutschland leider Gottes wirklich schwer und wenig. Wenn du in Afrika bist, und ich rede nicht aus dem Bauch, sondern es ist wirklich wahr, ich bin vor 2 oder 3 Jahren sind wir auf dem Campus gewesen dort, wir haben da geschlafen und haben dort gedient, auch in den Schulen. Da sind 518 Kinder in der Schule, von von der ersten Klasse aufwärts. Und ich bin morgens übers Gelände gegangen. Die haben so einen Campus mit 1000 Leuten, die da wohnen. Schulkinder, Kindergarten, Ausbildungsstelle, alles ist auf einem Campus. Wenn du da durchgehst, am Morgen, werde ich nie vergessen, ich habe 3 Jungs getroffen, die waren zwischen 9 und 11 Jahre. Und habe sie gefragt, 3 Schwarze, Uganda, herrlich. Und habe sie gefragt, was ist deine Vision? Jeder der 3 Jungs konnte mir sagen, der eine wollte Lehrer, der andere Arzt und der andere Anwalt werden. Die konnten mir das sagen. Geh in Deutschland durch die Schulen, frag die Kinder und Teenager, was willst du werden? Keine Ahnung, Hartz-IV-Empfänger oder Straßenmann oder Müllmann. Fehlt eine Vision, stimmt's? Warum? Weil oft die Eltern keine Perspektive mehr haben. Und unser Land braucht neue Perspektive. Aber wir wollen das hineinpflanzen in die Herzen der Kinder. Wir wollen dafür glauben und beten. Genau. Ich möchte euch kurz eine Geschichte vorlesen. Könnt ihr euch einfach entspannt zurücklehnen, die wirklich passiert ist. In einem traurigen Viertel ist ein Dienst, der nennt sich Metro Ministry. Und da werden die Kinder mit dem Bus abgeholt zur Kinderstunde. Der Bus war fast leer, schreibt der Busfahrer. Der 2. Sonntagsschulgottesdienst des Tages war vorbei und ich fuhr meine Gruppe von Kindern zurück in die Mietshäuser in Bushwick. Als ich von Josephs Haus anhielt, wollte der kleine Junge nicht aussteigen. Er blickte auf den Boden und saß regungslos da. Auf, Joseph, es ist Zeit auszusteigen. Er rührte sich nicht von seinem Platz. Sehr ungewöhnlich. Weil Joseph sonst zu denen gehörte, die am meisten redeten und im Bus umherliefen. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wollte ich wissen, während ich den Bus an den Bordstein fuhr. Joseph sagte kein Wort, aber ich spürte, dass der Junge besondere Aufmerksamkeit benötigte. Sein Schweigen war zu ungewöhnlich. Möchtest du, dass ich dich zur Tür bringe? Fragte ich ihn und nahm ihn bei der Hand. Er nickte. Und wir stiegen die 3 Stockwerke zu seiner Wohnung hoch. Als wir oben angelangt waren, hielt er meine Hand so fest, als wollte er sie nicht mehr loslassen. Ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe und Joseph schlang die Arme um mich und sagte, ich will nicht nach Hause, ich will nicht nach Hause. Warum nicht? Fragte ich. Er zog sein T-Shirt hoch und ich sah das Wort Joseph mit einem Messer in seinem Bauch geritzt. Die Wunden waren noch ganz frisch. Ich erfuhr, dass es der Mann getan hatte, mit dem seine Mutter zusammen lebte. Ich will nicht reingehen, stieß er hervor und begann zu weinen. Ich will mit dir nach Hause gehen. Krasse Story, oder? Ihr Lieben, wir wissen gar nicht, was in unserem Land, nicht nur in unserem Land, weltweit mit Kindern geschieht. Warum sage ich das? Eigentlich hat Gott sich ausgedacht, dass Eltern ihre Kinder erziehen und sie hinerziehen zum Glauben. Eigentlich ist es Gottes Plan, das ist Gottes Plan, dass Kinder in Geborgenheit, Liebe und Annahme aufwachsen. Das ist Gottes Plan. Aber was sehen wir in so vielen Elternhäusern hier in Berlin? Wir haben ein Camp in Berlin gehabt vor ein paar Wochen. Brutal, was wir von Kindern hören. Ich könnte heulen, ich könnte jedes Mal heulen. Weil ich denke, was Kinder durcherleben, das wünschst du keinem. Und wir sehen, da ist so eine Not unter den Kindern. Aber Gott hat sich ausgedacht, Familie, ein Ort der Geborgenheit, wo Kinder gelehrt unterrichten und Gott kennenlernen dürfen. Das ist Gottes Plan. Ach so, ich muss weitermachen, ne? Ich habe gar nicht Ort, Entschuldigung. Ein bisschen. Das ist Gottes Plan. Weiter? Ja. Zeit? Ja, okay. Machst du eins weiter? Der Auftrag der Eltern. 5. Mose 4. Okay, habt ihr eure Bibeln dabei? Oder nur Handy? Wer hat seine richtig waschechte Bibel dabei? Gibt es jemand? Ja, ich merke, wir sind alle digitalisiert. Ich auch. Okay, wenn wir das lesen, 5. Mose 6, schreibt euch auf, 4 bis 9 eigentlich. Da steht ganz klar, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Chrissy, kannst du mal weitermachen? Nee, es geht nicht. Jetzt, der ist an der Pointe. Okay, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und alles, was in dir ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das Gebot Gottes. Jetzt geht's, glaube ich. Nee, geht nicht. Nee. Warte mal, ganz kurz. Tja, Technik. Okay, sonst knipse ich. Chrissy, guckst mich an. Du? Okay. Das ist Gottes Gebot an das Volk Israel. Die Eltern sollten Gott lieben, ihn ehren, ihm nachfolgen. Gott hat gesagt, hey, ihr Eltern, liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was in dir ist. Und diese Gebote, steht in 5. Mose 6, die in deinem Kopf sind, sollst du deinen Kindern einschärfen. Stimmt? Stimmt? Nein, stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Nicht die Gebote, die in deinem Kopf sind. Dann hätten wir Religiosität. Sondern diese Gebote, die in deinem Herzen sind. Wir selber sind gerufen, als Kindermitarbeiter, als Eltern sind wir als erstes gerufen, Gott zu lieben. Auch als Kindermitarbeiter. Das Allerwichtigste Nummer eins ist, wir müssen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Das ist das Allerwichtigste, ihr Lieben. Und Gott hat gesagt zu dem Volk, zu Mose, wenn ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dann sollt ihr diese Gebote, nämlich das Wort Gottes, was in eurem Herzen ist, das ist Teil von euch. Was in meinem Herzen ist, kriegt keiner raus, ist Teil von mir. Mein Herz ist Mission, kriegt keiner raus. Mein Herz ist Kinder zu lieben, kriegt keiner raus. Das hat Gott reingelegt. So was in unserem Herzen ist, das sollen wir unsere Kinder lehren. Wann sollen wir sie lehren? Morgens, wenn die aufstehen. Das ist Kindererziehung. Morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir auf dem Wege sind. Wann sind wir auf dem Weg? Beim Einkaufen, beim Spazierengehen, umherfahren, egal was, auf dem Wege sind. Wenn du um den Tisch sitzt, wann sitzt man um den Tisch? Ich liebe das bei Prennys auch. Ach, ich liebe das, um den Tisch sitzen. Ich faste ungern, weil dann sitzt man nicht um den Tisch. Aber um den Tisch sitzt man, wenn man zusammen isst. Jesus hat überall gegessen mit dem Volk. Der muss echt dick gewesen sein, aber wahrscheinlich war es nicht. Wir sind auch viel gelaufen früher. Aber versteht ihr? Wenn man um den Tisch sitzt. Ernst hat mal hier, das erste Mal, als wir in Hellersdorf waren, das ist, ich glaube, noch vor eurer Zeit, das ist ewig her, da hat er ein Kind getroffen. Es hatte er war in einer Wohnung drin, 6 Kinder und die hatten einen Tisch, passten gerade mal eine Person dran. Der hat gefragt, wo esst ihr? Wir essen nicht zusammen. Tragisch. Eigentlich Erziehung. Gottes Wort, Liebe weitergeben, geschieht um den Tisch. Unsere Kinder lehren um den Tisch. Da sollt ihr sie lehren. Und wenn ihr euch hinlegt. Das heißt, rund um die Uhr ist es die Aufgabe von Papa und Mama, Kinder zu lehren, zu erziehen und sie die Wege Gottes zu führen und zu leiten. Das ist unser Auftrag als Eltern. Wo finden wir in unserem Land, in Berlin, bei 4 Millionen Einwohnern, wo findet ihr Familien, wo das gelebt wird? Leider Gottes auch oft nicht in Gemeinden. Was wir mitkriegen, wenn wir fragen, nehmt ihr Zeit mit euren Kindern Bibel lesen, beten? No, keine Zeit dafür. Aber eigentlich sollte das so sein. Das ist Gottes Grundgedanke. Und auch Kita ist nicht Gottes Grundgedanke. Gottes Grundgedanke ist, dass wir als Eltern die Kinder erziehen. Nicht die Kindergartenstätte, die Kinder erziehen mit 1, 2 Jahren. Das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan, er hat mir Kinder gegeben, uns, Ernst und mir, damit wir sie erziehen, sie nicht weggeben. So, das ist Gottes Grundgedanke. Wir müssen zurück zu den Ordnungen Gottes. Auch wenn ich in Afrika bin, predige ich darüber und sage, Leute, weil die geben auch ihre Kinder ganz, ganz, ganz früh weg, ganz früh. Dann, no, no, Gottes Herzschlag ist, wir als Eltern sollen unsere Kinder erziehen, sie lehren, unterweisen und in die Wege Gottes führen. Jedoch, wo haben wir das? Nicht an so vielen Orten. Und deshalb gibt es Kindermitarbeiter, Männer wie Frauen. Da werden wir noch mehr zu hören. Genau. Und Gottes Herzschlag ist wirklich, dass Kinder groß werden in Familien, dass Kinder das erleben. Ich möchte euch jemand vorstellen, den kennt ihr bestimmt. Und zwar den Mose, genau. Mose, die Story kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ich finde die so krass. Mose wurde mit 3 Monaten auf den Nil ausgesetzt. Mit 3 Monaten. Dann hat die Tochter des Pharao ihn gefunden und hat ihn zu sich erst nehmen wollen, aber sie hat gemerkt, ich kann ihn nicht stillen, hat eine Amme gesucht und die Mutter gefunden, also indirekt. Und die Mutter hat ihn dann gesäugt bis 3-4 Jahre wahrscheinlich, die ersten Jahre. Und dann hat sie ihn zurückgegeben, das könnt ihr nachlesen, zurückgegeben zum Pharao, zu der Tochter. Und dann ist er 40 Jahre in der Weisheit der Ägypter unterwiesen worden, bis er 40 Jahre alt war. Unwahrscheinlich. Und wisst ihr, was dann passiert? Das, was hineingesät worden ist, diese Liebe zu Gott, was die Mutter mit der Muttermilch wahrscheinlich reingesät hat, weil es kommt nur raus, was drin ist. Was sie reingesät hat, ist rausgekommen. Mit 40 Jahren, heißt es, stand er auf und schaute nach seinen Brüdern. Er wusste, dass die Hebräer seine Brüder waren. Er hatte eine Liebe zu seinem Volk. Gut, Gott musste ihn nochmal schleifen, brauchte nochmal 40 Jahre. Krasse Story. Aber was hineingesät wird als Kleinstkind, wird aufgehen. Deshalb haben wir auch richtig Zuversicht, wenn wir in die Kinder hineinsäen, auch in Kinderstunden, Kinder, egal welches Alter, aber gerade auch die ersten Jahre, das wird aufgehen. Aber Tatsache ist, kann ich den Pointer? Wo nichts gesät ist, kann nichts geerntet werden. Der Same, der gestreut wird, geht nicht verloren. Aber dort, wo nichts gestreut ist, kann auch nichts hervorkommen. Stefan Vatter, kennt ihr den? Das ist ein Mann, der hat wirklich Gunst und Gnade bei den Politikern in unserem Land. Er ist ein überzeugter Christ, er liebt Jesus und er trifft sich immer wieder auch zum Gebet mit Politikern. Hat sich vor einer Weile mit Politikern getroffen und hat einer der Politiker gesagt, 50 Jahre alt, nicht wiedergeboren, der hat gesagt, weißt du, ich erinnere mich immer an das Lied, was meine Tante, Oma oder so mit mir gesungen hat, weil ich Jesus Schäflein bin. Kennt ihr das Lied? Und die ersten 3 Strophen, ich habe die gestern durchgelesen, rührend. Und warum kommt das jetzt mit 50 hoch? Weil das hineingesät worden ist. Und ich habe hier mal was mitgebracht. Wenn du das siehst, ein Kind ist eigentlich wie ein Schwamm. Es saugt alles auf. Jetzt stellt euch vor, ihr habt hier so ein Kind. Was füllt ihr da hinein? Kommt Dreck hinein? Kommt Unglaube? Atheismus hinein? Oder säen wir in die Kinder das Wort Gottes? Und das wird aufgehen. Da können wir zuversichtlich sein. Ich habe euch noch was mitgebracht. Guckt mal. Hier ist etwas. Könnt ihr das sehen? Kann jemand das erkennen? Okay, ich helfe euch mal. Das ist ein... was denkst du, was das ist, Marc?
Ein Senfkorn.
Das ist kein Senfkorn. Nein, das ist klein, rund und gelb. Aber das ist... Ja, ein Samen. Was für ein Samen? Was denkst du, Maria?
Apfelkern.
Ja, genau, ein Apfelkern. Ihr Lieben, jetzt guckt euch meinen Apfelkern an. Meine Frage an euch. Was seht ihr, wenn ihr den Apfelkern seht? Was seht ihr? Denkt mal ein bisschen weiter, größer. Ja? Ganz viele Äpfel, sehr gut. Die anderen, was seht ihr? Ja? Ein Apfelbaum? Oder mehr Apfelbäume? Genau. Die Frage, was sähst du, ne? Was siehst du? Was siehst du? Und richtig cool. Äpfel, ganz viele Äpfel, Apfelbäume. Wir sehen vielleicht nur das. Wir sehen das kleine Kind, klein, unscheinbar. Was siehst du schon? Aber, wisst ihr was? Gott sieht viel mehr. Er sieht in jedem Kind ein Potenzial, ein Reichtum, eine Weite, was Gott vorhat. Und ich habe immer zu Gott gesagt, öffne und bete immer noch, öffne mir die Augen, die inneren Augen, dass ich das Kind, was in der Kinderstunde vielleicht furchtbar stört und nervig ist und nur rumzappelt oder wie auch immer, dass ich es mit deinen Augen sehe. Jedes Kind ist wie ein Same, wir Menschen auch, wir sind wie Samen. Und wenn wir das sehen, wenn wir jedes Kind mit Gottes Augen sehen, dann sehen wir weiter. Genau, ich glaube, Marc, du hast meine PowerPoint gesehen. Next. Genau, hier ist der Senfkorn. Ein Senfkorn, Jesus sagt, hey, wenn euer Glaube, auch er vergleicht es mit dem Glauben, so klein ist wie ein Senfkorn, aber guck mal, was daraus hervorkommt. Guck mal, was daraus hervorkommt. Ein Riesenbaum aus so einem kleinen Senfkorn. Ich habe zu Hause eine ganze Tüte davon, von Senfkörnern. Und ich finde das ermutigend. Wir sehen nicht viel, aber Gott sieht ganz, ganz, ganz viel mehr. Und wenn wir Kinder ansehen, dann sehen wir, wow, Gott sieht viel, viel mehr weiter und größer. Er sieht schon die Propheten, er sieht die Männer und Frauen Gottes, die aufstehen für ihn. Er sieht Kämpfer, die Gott lieben, die ihm nachfolgen, die leidenschaftlich sind. Das sieht Gott. Und ich möchte seine Perspektive haben. Ihr auch? Und jedes Mal, wenn wir Kinder sehen, sollten wir sie sehen, wie Gott sie sieht. In Uganda, das hat mich am meisten fasziniert, als ich das erste Mal, glaube ich, da war. Und ich habe die Leute gebeten, macht mir ein Foto, bitte. Ich habe leider kein Foto gehabt. Und ich habe ein Foto. Die Kinder tragen in den Schulen zum Teil ein T-Shirt. Ist ganz schwer zu erkennen, aber das nächste ist ein bisschen besser. Da steht drauf: Don't wait, it's better to build children than to repair men. Also besser ein Kind zu bauen, aufzubauen, als einen Erwachsenen zu reparieren. Oh, hört sich komisch an. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand 5 Jahre in Drogen war, ein Mann, der angefangen hat mit 16, unser Pastor, früherer Pastor, der war in Drogen ab 16 bis 21, Heroin bis zum geht nicht mehr, Leber kaputt, alles. Bau den mal auf, was braucht das? Warum nicht lieber in Kinder investieren, bevor sie da hineinkommen? Und ihr Lieben, für Gott ist jedes Kind wichtig, jedes Kind. Ich hatte, als Gott mir eine Vision gegeben hat, diese eine Stunde, habe ich angefangen zu beten für Tausende von Kindern, die ich erreichen möchte. Ich habe wirklich gebetet, habe gesagt, Gott, gib mir Tausende von Kindern. Ich will das sehen in unserem Land, darüber hinaus. Ich will Tausende errettet sehen, die rauskommen aus Sünde, die rauskommen aus Elend und die dich kennenlernen. Und dann war ich 25 und meine Mama ist gestorben und mein jüngster Bruder war 7 Jahre und Gott hat zu... Nein, ich kann nicht sagen, Gott hat gesprochen. Ich kann eigentlich nur sagen, ich habe eine Liebe zu meinem Bruder gehabt. Er war 7 Jahre und er heißt Daniel. Und ich habe ihn so sehr geliebt und ich wollte nicht, dass er, ich sage jetzt mal, kaputt geht. Weil bei meinem Vater zu leben, alleine, das war für ihn keine Zukunft, gar nicht. Da war keine Beziehung da. Und dann habe ich ihn zu mir genommen. Und mein Papa hat auch Ja gesagt, 10 Jahre lang. Und ich werde nie vergessen. Ich habe ihn nur genommen, wirklich, weil ich ihn lieb hatte. Mein Papa selber hat gesagt, Doris, du bist verrückt. Warum nimmst du einen Jungen mit 25? Du willst mal heiraten. Also ich kannte Ernst noch nicht. Ich habe ihn viel später kennengelernt. Und warum nimmst du ihn? Und ich werde nie vergessen, wir hatten ein Doppelbett. Und ich lieg abends im Bett. Inzwischen ist er 8 geworden. Und er liegt neben mir und schläft. Und ich habe gesagt, Gott, das gibt es nicht. Mein Herz schlägt für viele Kinder. Und jetzt bin ich gebunden an ein Kind. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Doris, 1000 beginnt mit 1. Jedes Kind ist wichtig und wertvoll. Jedes Kind. Gott hat mir so den Wert eines Kindes gezeigt, wie wichtig es ist, sich um ein Kind zu kümmern, zu investieren, reinzugeben. 10 Jahre habe ich ihn gehabt. Mit 17 ist er dann weiter. Und er war nicht wirklich brennend für Jesus, so wie ich mir das gewünscht hätte. Sondern er ist leider auch in ein paar dumme Sachen, dumme Freunde reingekommen, seine eigenen Wege gegangen. Jetzt ist er 43 und vor 4 Jahren, ich habe immer gebetet, gefastet für ihn, also gebetet. Mein Herz war, es war wie mein Sohn, wirklich. Ich habe ihn geliebt wie mein Sohn. Ich habe leibliche Kinder und ich spüre den Unterschied, aber er war für mich wie ein Sohn. Und vor 4 Jahren ist er durchgebrochen. Er brennt für Jesus, er hört nicht mehr auf. Er liebt Jesus, er folgt ihm nach, er hat Kinder, es hat gebraucht. Und das war für mich auch eine Probe, dran zu bleiben. Aber Gott, der Same, und ich sage immer, Daniel, wie kommt's eigentlich? Ich war jetzt in England bei ihm mit unserer Jessica, mit unserer Tochter. Und ich sage, Daniel, wie kommt's eigentlich, dass du jetzt, wieso? Auch der hat überwunden, der geht durch auch Tiefen, was nicht einfach ist und so weiter. Und ich habe gesagt, wie kommt's, dass du jetzt so brennst? Und er sagt immer zu mir, Doris, als ich Kind war, wurde was hineingepflanzt in mein Leben und das geht nicht raus. Und irgendwie, das ist meine größte Ermutigung seit 3, 4 Jahren, mein Bruder, das zu sehen, weil irgendwie, der ist ein Teil von meinem Herzen. Und ich denke mal, wenn Kinder nicht im Glauben sind, als Mama und auch als Papa, ist heftig, ich finde das ganz heftig. So, deshalb, jeder Same, den du hineinsehst, wird aufgehen und Frucht bringen. Genau. Gottes Auftrag ist, und das wissen wir alle, wir lieben Jesus. Jesus hat gesagt, und das hat er kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, so sein größter Wunsch, bevor jemand stirbt, gibst du deinen letzten Wunsch preis. Stimmt's? Also ich bin noch nicht gestorben, aber ich kann mir das vorstellen, dass es so ist. Ich weiß noch, ich bin zweimal fast gestorben. Da wusste ich einfach nur, Jesus, ich komme gleich zu dir, ich freue mich irgendwie. Aber so, der größte Wunsch, vor jemand stirbt, gibt der Preis. Und sein größter Wunsch war, was Jesus gesagt hat, hey, ihr, meine Jünger, geht nun ihr hin, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu bewahren. Wisst ihr, was das Traurige ist? Den Missionsauftrag kann fast jeder zitieren, jeder Christ. Matthäus 28, 18 bis 20, ist doch ganz klar. Oder? Kennt doch jeder. Aber wisst ihr, was das Traurige ist? Die meisten, was wir erleben, auch gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das meiste ist, die meisten verstehen, geht hin und macht alle Erwachsenen zu Jünger. Und lehrt sie, tauft sie und lehrt sie zu bewahren, alles, was ich euch geboten habe. Das verstehen die meisten, die verstehen es nicht richtig. Ich habe gestern mit einem Leiter gesprochen, der evangelistische Dienste Deutschland und inzwischen weltweit macht. Und habe gesagt, du hör zu, Stefan, ich will zu eurem Treffen und ich will darüber reden, wie wichtig es ist, auch Kinder zu erreichen. Sagte, ja, aber Doris, wir haben doch kaum mit Kindern zu tun. Ich sage, come on, Stefan, jeder, der auf die Straße geht, sollte einen Blick haben, auch Kinder anzusprechen. Oder? Wir sollten einen Blick dafür haben. Und was wir schon an Gesprächen auf der Straße mit Kindern hatten, I love it. Die Kinder sind offen, das sind die offensten. Kinder sind offen und wir sollten einen Blick dafür haben. Aber was machen wir? Wir gehen auf die Straße oder irgendwo hin und machen Evangelisation unter Erwachsenen, aber nicht unter Kinder. Aber Gott wünscht sich so sehr und sehnlich, dass wir hingehen und den Kindern das Evangelium bringen, weil, wenn die sich bekehren, ist viel einfacher. Nämlich, wir wissen, 87% der Menschen haben sich als Kind bekehrt. Wenn ich eine Umfrage mache, wer hat sich bekehrt als Kind? Wer hat sich hier als Kind bekehrt? Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Guckt euch jetzt mal um, das ist ja der Knaller. Und Teenager, ja ihr alle, ihr drei, ihr seid doch bekehrt, krass. So, 87% seid ihr. Stimmt, kommt hier sogar hin, seht ihr? Aber was machen wir? Wir haben keinen Blick dafür oft. Und Gott sagt, geht hin und investiert in die Kinder. So, deshalb unser Auftrag, wenn du den Kindern dienst, dann dienst du der nächsten Generation. Das ist, was Gott sich vorstellt. So, jetzt seid ihr dran, ihr habt lange gehört. Nächste. Und zwar, jetzt wieder einmal, ihr findet euch zu zweit. Und das ist auch nur kurz, mit jemandem, mit dem du heute noch nicht gesprochen und gebetet hast. Und dann ist eure Aufgabe kurz, findet sogenannte große Männer und Frauen Gottes, die Jesus oder Gott bereits als Kind kennengelernt haben, das erste. Findet in der Bibel, fallen euch bestimmt welche ein. Und dann das zweite, wer hat in sie investiert? Tauscht euch nur kurz darüber aus. Ja? Habt ihr jetzt bis 5 Minuten. Okay? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, von euch zu hören. Wen habt ihr gefunden, der als Kind schon Gott liebte? Männer und Frauen, sogenannte große Männer. Ich finde das Wort immer, oh, die haben einen Glauben an einen großen Gott gehabt. So, verstehst du, große Männer Gottes sind, ja. Und wen habt ihr gefunden an großen Männern und Frauen Gottes, die Gott schon als Kind kennengelernt haben und wer hat in sie investiert? Wer mag mir mal was sagen? David, du siehst so erwartungsvoll aus, dass du was sagst.
Der David, das ist ein gutes Beispiel. Und investiert dann an sich, also Gott und Samuel kam ja dann und hat ihn halt gesalbt. Also vielleicht so halb.
Okay, vielleicht war da noch jemand, der investiert hat. Sein Papa vielleicht noch. Stimmt auch, ja, okay.
Reinhard Bonke. Aber wer in sich investiert hat, fällt mir gerade jetzt nicht so ein.
Okay. Steht nicht in der Bibel, stimmt. Aber das ist, ich meine jetzt, nee, steht ab. Nein, ich sag auch, steht nicht aus der Bibel. Sehr gut, ja, genau. Okay, wer noch? Wer fährt euch noch ein? Ja.
Samuel und der Eli und, ja, genau, hat investiert, ein Priester.
Und wie wär's mit seiner Mama?
Ja, wahrscheinlich auch.
Die hat ihn auch 3-4 Jahre gestillt, wahrscheinlich. Ja, okay, wer noch? Wer fährt euch ein? Habt ihr jemand gefunden?
Josef, der Sohn von Jakob.
Wer hat investiert?
Die Eltern.
Okay. Okay, Jakob und Rahel wahrscheinlich, ne? Okay, noch jemand? Marc?
Viele hier, auf jeden Fall. Josua wurde gesagt, in ihn wurde investiert, als er noch sehr jung war, auf jeden Fall, das Alter wissen wir nicht genau. In Jesus wurde investiert, seine Mama hat in ihn investiert, auf jeden Fall auch, und er von klein auf, sein Papa auch, genau. Daniel ist mir gerade noch eingefallen, sicherlich, als er gekommen ist, war er schon, stand er voll im Glauben, das wurde schon ein Kind in ihn rein investiert. Genau, das sind jetzt ein paar.
Okay, Maria.
König Josia.
Oh, mein Lieblingsmann. Ah. Okay, ihr Lieben, es gibt zig Leute in der Bibel an Beispiele, aber auch hier Reinhard Bonke und was weiß ich, so viele, die wo schon als Kind hinein investiert worden ist. Und ich möchte kurz jemand mit euch durchgehen, wurde auch schon gesagt, den Samuel. Schauen wir uns Samuel an. Er wurde von seiner Mama erbeten und Gott hat versprochen, Gott, du kriegst meinen Erstgeborenen, den ich gebäre, den gebe ich dir zurück. Und er hat ihn mit ein paar Jahren schon im Tempel gebracht, was ich auch sehr interessant finde, aber irgendwie Gottes Wege sind manchmal wirklich interessant. Und dort diente, das ist ganz interessant, Samuel diente dem Herrn schon als Kind im Tempel. Ihr Lieben, können Kinder schon Gott dienen? Als Kind diente er im Tempel. Das heißt, das kann uns ja auch einiges lehren. Wir sollen Kinder schon am Leben und Dienst in der Gemeinde teilhaben lassen. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr was? Dass deutschlandweit, ich habe eine Statistik gehört, dass die Kinder mit 9 Jahren die Gemeinde verlassen. Warum? Kinderprogramm, langweilig. Kennt ihr das? Also hier in Berlin kennt ihr das nicht, ich weiß, aber meistens in den Gemeinden, wo wir rumkommen, wirklich, wir hören so viel. Langweilige Kinderstunden, ja klar. Wenn du nur Geschichten erzählst, was weiß ich, das Programm unattraktiv ist, aber das ist nicht alles. Wisst ihr, was wir immer wieder sagen? Nehmt eure Kinder mit rein. Lasst sie teilhaben lassen, lasst sie Spiele mitmachen, lasst sie mitsingen, lasst sie vorne Bewegungen mitmachen und, und. Im Sommer haben wir Sommerbibelschule, wir hatten jetzt wieder 3 Wochen. Jede Woche, 2 Wochen hatten wir 40 Kinder und eine Woche 60 Kinder, von Montag bis Freitag. Und die Kinder kommen immer und fragen, Doris Ernst oder wer auch immer da ist, habt ihr nicht was zu tun für mich? Die wollen mithelfen, die wollen teilhaben. Was machen wir? Macht mal eure Stündchen, da seid ihr gut. Wir sollen sie teilhaben lassen. Eli hat das verstanden. Der hat den Samuel rangenommen, er konnte dort mitdienen. Dann, Samuel hörte als Junge das erste Mal Gottes Stimme. Als junger Bursche, keine Ahnung, wie alt er war. Weiß ich nicht, die Bibel sagt das nicht. Aber er war ein Junge. Vielleicht 5, 6, 7 Jahre. Und der Eli hat es nicht kapiert, dass Gott zu ihm redet. Der ist ja nachts immer wieder aufgestanden. Hier, Eli, ich bin hier. Übrigens war er sehr gehorsam, ne? Der hat die Stimme gehört in der Nacht. Stehst du in der Nacht auf? Gut, wenn das Baby schreit, als Mama stehst du auf. Oder Papa. Aber der hat die Stimme Gottes gehört. Und wisst ihr was? Gott hat dem Samuel eine krasse Botschaft gegeben. Eine Gerichtsbotschaft über Israel. Und wir wissen von Eli, bei dem er im Tempel war, dass selbst ein Eli seine Söhne nicht zum Gehorsam Gott gegenüber erzogen hat, sondern die haben echt wilde Sachen getrieben, die haben es mit den Frauen vom Tempel getrieben, haben mit denen geschlafen, die haben Fleisch vom Opfer genommen und es war ein Gräuel vor Gott und die sind in einem Schlag gestorben. Eli und seine Söhne. Krass, oder? Seine Söhne zuerst, aber Eli dann auch, als er die Nachricht gehört hat. Und trotzdem, dieser Samuel, als Kind schon, war in ihm etwas hineingepflanzt worden, wo er gesagt hat, hey, er liebt Gott und er hört seine Stimme. Können Kinder Gottes Stimme hören? Habt ihr das schon mal erlebt? Pass auf, ich schreibe immer wieder einiges auf und das ermutigt mich so sehr. Wir haben in einer Sommerbibelschulwoche bei uns, wir haben immer eine Woche Sommerbibelschulwoche, ist immer recht intensiv, gell, Elena? Ist gut? Intensiv, ist ganz toll. Und in einer Woche haben wir gesprochen über die Kraft des Heiligen Geistes und Gottes Superagenten war das Thema. Und hinterher hatten wir eine Zeit für sie, dass sie auf Gottes Stimme hören. Was sagt Gott? Und ich schreibe dann immer wieder mal auf, was sie so erlebt haben. Kurze Zeit haben wir genommen, sie haben auf Gott gehört und dann haben sie gesagt, was sie alles gehört haben. Und fast jedes Kind hat was gehört von Gott. Das eine Kind, ich soll nach China gehen und dort von Gott erzählen. Die andere hat gehört, Klassenkamerad, habe ich gesehen, ich denke, ich soll für ihn beten. Der andere, ich soll in die USA gehen. Gut, das Thema war auch Mission und Gott hat ganz viel darüber auch gesprochen. Dann der eine, Jonathan, hab den Namen von meinem Klassenkameraden gehört. Ich muss für ihn beten. Dann, ich habe ein Mädchen, ich habe immer wieder farbige Kinder gesehen, auch Länder, die nicht offen sind, wo Gott gesprochen hat, gerade die, für sie soll ich beten. Mein bester Freund ist noch nicht Christ und ich soll für ihn beten. Und. So, wo Gott zu einzeln auch gesprochen hat, ganz klar, was sie machen sollen. Jetzt auf dem Kindercamp, was wir in Berlin hatten, das war so krass. Ich hatte super Zeit. Also super Zeit ist immer die Zeit, die persönliche Zeit, die wir mit den Kindern mit Gott haben. Wir lesen die Bibel und hören auf Gott und beten und so. Und ein Mädchen, ich hatte drei kleine Mädchen und aus dem Heim, aus dem Kinderheim. Die kamen, es war einfach nur rührend. Eine davon kam aus dem Heim, die andere, ja, war mit der Mutter da. Und die eine, hat gesagt, komm, lass uns doch jetzt mal auf Gott hören. Habe ich auch gesagt, lass uns doch jetzt mal auf Gott hören, dass er reden kann. Und nur ein paar, zwei, drei Minuten oder was, schließen wir die Augen, haben den Heiligen Geist eingeladen. Und auf einmal das eine Mädchen, oh, Gott hat ihr ein Bild gezeigt, jetzt gerade im Sommer, vom Himmel und was dort alles ist und wie es sein wird. So richtig ein Bild. Und ich, ganz ehrlich, ich nehme das immer sehr ernst, aber ich habe nicht viel darüber geredet. Am Abend, die Mutter war Mitarbeiterin, kam zu mir und hat gesagt, boah Doris, meine Tochter, die war so gerührt. Gott hat zu ihr was gezeigt und das hat sie so angesprochen. So, Gott redet zu Kindern. Er will zu Kindern reden und wir müssen das ernst nehmen, wir müssen das erwarten. Gott will reden. Dann Samuel sprach vollmächtig für Gott. Er stand auf und sprach zu dem Propheten Eli, was Gott vorhat im Land, was Gott ihm gesagt hat. So, Gott spricht konkret zu Kindern und er will aber auch durch Kinder reden. Und Samuel stand in einer partnerschaftlichen Beziehung mit Elia. Auch interessant, der kleine Junge hat sich dem Elia unterordnet. Aber ich sag mal so, der Elia hat eine Sicht für den Samuel gehabt. Hallo, Mitarbeiter, wir brauchen die Sicht für die einzelnen Kinder und auch Erwartungen, dass Gott ihnen begegnen will und durch sie reden will. Ganz, ganz wichtig. So, der Eli hat das gehabt, finde ich richtig bezeichnend. So, Gott will auch uns diese Sicht geben, dass wir die Kinder ernst nehmen und Glauben erwarten, dass Gott zu ihnen redet, durch ihn redet und auch sie gebraucht, wirklich anderen zu dienen. Genau, das ist der Samuel. Als nächstes der David. David, ich liebe diesen David. So ein schöner Name hier, David. Richtig cool. So, sein Leben, ich finde das sowas von bezeichnend. Bereits als Junge erhält er eine Berufung, eine hohe Berufung. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Bevor er gesalbt wird, bevor er zu Saul geht, um den Goliath niederzuschmettern, wisst ihr was? Er war auf der Weide, hütete die Schafe. Ich war heute Morgen bei euren Schafen. Da sind 300 Schafe auf der Weide. Da sind es leider nur Weidehunde, die Schafe hüten. Aber er saß bei den Schafen und hat da aufgepasst. Und wisst ihr, was er dort gemacht hat? Er hat seine Harfe gehabt. Kennt ihr Harfenspieler? Mein Neffe ist Harfenspieler. Ich glaube, es gibt kaum ein schöneres Instrument. So schön, so schön. Er war Harfenspieler. Und was hat er mit der Harfe gemacht? Er hat Gott Loblieder gesungen. Er hatte eine innige Beziehung zu Gott. Fing schon von klein auf an. Ich weiß nicht, ob das sein Vater ihm beigebracht hat. Seine Brüder waren nicht gerade die Liebsten und Besten zu ihm. Die haben ihn ein bisschen verachtet, haben wir hinterher gesehen. Aber ich glaube, vielleicht auch durch seine Not, die er hatte. Weil auch als Samuel kam und hat gesagt, Isai, Gott will einen deiner Söhne zum König salben, hat er 7 aufgestellt, aber nicht David. Interessant. So, vielleicht war er ein bisschen verachtet, weil er Jüngste war. Keine Ahnung. Aber dieser David, vielleicht durch diese Not, ist er zu Gott gekommen, hat eine enge Beziehung zu Gott gehabt. Können Kinder schon eine enge Beziehung zu Gott haben? Aber wie? Aber hallo, ihr Lieben. Und wir nehmen das manchmal gar nicht ernst. Und wenn ich mir das anschaue, Davids enge, intime Beziehung zu Gott. Und in seinem Glauben an Gott hat er den Bären und den Löwen getötet, wissen wir auf der Weide. Hinterher kriegt er... Wissen wir, ist es passiert, das Volk Israel, der Goliath stand ihm gegenüber. Und dann kommt er, soll seinen Brüdern Essen bringen. Und was passiert? Er bringt ihnen Essen, aber die verachten ihn. Sagen, hör, was willst du denn hier? Willst du hier uns nachschnorren oder stalken oder was willst du hier? Und der David sieht, dass das Volk Gottes verhöhnt wird. Und was macht er? In ihm steigt etwas auf. Ein Hass auf den, der das Volk Gottes verhöhnt. verachtet. Interessant, oder? Auch so die Furcht Gottes, was in ihm aufsteigt. Und dann wissen wir die Story, er sagt, ich bin bereit, gegen ihn zu kämpfen. Er kriegt die Rüstung, er sagt, no, keine Rüstung. Und dann kommt er da mit seinem kleinen Täschchen und ein paar Steine, eine Schleuder. Und der Goliath, ihr müsst euch vorstellen, 3 Meter hoch, ist riesig, ne? Also riesig. Ich bin 1,60, so fast doppelt so groß wie ich, Wahnsinn. Steht vor ihm und er als kleiner Junge steht da, er verhöhnt ihn. Und wisst ihr, was David sagt? Das finde ich sehr bezeichnend. Er sagt, du kommst mit Schwert und Lanze. Übrigens, sein Pfeil war 7 Kilo schwer, nur die Spitze vom Goliath. Nur die Spitze, 7 Kilo, trag das mal mit der bloßen Hand, ich weiß nicht. Und der kleine David hat kein Speer, hat nichts gehabt, der hat nur ein paar Steinchen gehabt, eine Schleuder. Und er sagt, du kommst mit Schwert und mit Lanze. Ich komme, wisst ihr, wie was er gesagt hat? Im Namen des Herrn meines Gottes. Und der Name Gottes ist nicht nur, wie ich Doris heiße, so irgendwie Name, sondern der Name Gottes, er wusste, was das bedeutet. Er wusste, Jahwe Rapha, Jahwe Zitkenu, meine Gerechtigkeit, Jahwe Roi, mein Hirte, Jahwe Baal Perazim, Herr der Durchbrüche. Die Namen Gottes sind Namen, die eine krasse Bedeutung haben. Und David wusste, wer sein Gott war. Was heißt das für uns? Wir müssen wissen, wer unser Gott ist und auch den Kindern beibringen, wer Gott ist. Und er wusste, wer sein Gott war. Und er sagt, ich komme im Namen des Herrn meines Gottes und er schlug ihn nieder. Kennen wir. Also ganz, ganz krass. Warum? Aus dieser Beziehung heraus. Und ihr Lieben, lasst uns glauben und erwarten, dass Gott wirklich eine tiefe, innige Beziehung zu den Kindern auch heute haben möchte. Wir haben viele Davids heute, die verachtet, verschmäht sind von der Gesellschaft, die nicht angesehen und niedrig gehalten werden, aber Gott sieht sie anders. Wir haben in einer Sommerbibelschule, haben wir den Kindern gesagt, ob sie nicht Jesus mal Liebesbriefe schreiben wollen. Das haben sie gemacht. Und ich habe hier, das ist mein Schatz, ich sage immer zu ernst, das ist mein Schatz. Hier sind Liebesbriefe von Kindern. Ich möchte euch mal ein bisschen teilhaben lassen. Wollt ihr die hören? Was sie als 7, 8, 9 und 10-Jährige geschrieben haben, das sind Kinder, die Jesus lieb haben, die ihn kennengelernt haben, immer mehr lieben. Lieber Jesus, schreibt einer, ihr könnt euch jetzt einfach entspannen, müsst ihr nicht aufschreiben. Lieber Jesus, ich finde dich einfach wunderbar. Du bist unbeschreiblich und ich wünsche mir immer, dass ich dein Wort und deine Stimme verstehen und hören darf. Herr, du bist wunderbar, ich freue mich. Du bist so schön, so unglaublich. Ich freue mich auf dein Reich, aber zuerst will ich noch ein bisschen hier auf Erden bleiben. Du bist herrlich. In Liebe deine so und so. Also man kann nicht alles genau lesen. Ich habe die Original gelassen. Ne? Sehr schwer zu lesen, aber sind so kleine Kinder, so herrlich. Dann ein Junge schreibt, Gott, ich weiß, ich kann dir vertrauen. Du bist immer treu zu mir. Und du bist einfach wunderbar. Du kannst alle heilen. Gott, du hast einfach die Welt wunderbar gemacht. Danke, Herr, dass wir nicht verhungern. Ich liebe dich, Jesus. Dein du. Herrlich, oder? Zeugt von einer Beziehung, die er hat. Lieber Gott, schreibt ein Mädchen, ich liebe dich. Bitte Gott, schenk mir einen Hund. Ich bin traurig, dass mein Fisch und Lotta, Luna und Proski gestorben sind. Bitte mach meine Traurigkeit weg. Du bist der Beste. Kinder, die sich Gott anvertrauen, die ihm alles sagen. Ein Liebesbrief für Jesus. Jesus, ich liebe dich von allem Herzen am meisten. Du bist der beste Freund auf der ganzen Welt. Du bist immer für mich da. Du kümmerst dich immer um mich und gibst mir immer genug zu essen und zu trinken. Du stehst auf Platz 1 bei mir. Du hast mir so tolle Eltern gegeben und hast mir so viele Begabungen gegeben. Noch nicht fertig geworden, schreibt sie. Schreibt er, dein Maxi so und so. Süß, ne? Das sind einfach ganz, ganz, ganz viele Briefe. Lieber Jesus, ich hab dich so sehr, dein großes Herz lieb. Du bist mein allerbester Freund meines Lebens und der beste Vater meines Lebens. Du hilfst immer und das ist wunderbar. Du liebst jeden, ja, jeden. Danke, danke, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Ich liebe dich, Jesus, deine Tochter. Und. Ganz viele tolle, wunderbare. Und den möchte ich noch einen nicht vorenthalten. Lieber Jesus, das schreibt ein Junge. Lieber Jesus, ich möchte dir einen Liebesbrief schreiben. Du bist so groß. Lieber Herr Jesus, ich liebe dich. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Und für meine Eltern. Danke, dass du sie, dass ich sie haben darf. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Welt geschaffen hast. Einen lieben Gruß an den Heiligen Geist, dein Jonas. Das ist so cool. Von was zeugt das? Eine Liebesbeziehung zu Jesus. Ihr Lieben, unsere Kinder heute, mit denen wir zu tun haben, egal woher sie kommen, Gott möchte, dass sie eine Liebesbeziehung zu ihm haben, dass sie ihn kennen, dass sie inniglich ihn kennen und dass sie bekannt werden mit ihm, weil das wird sie durch ihr Leben tragen. Sie haben Hoffnung und Zukunft. Genau. Also David, ein krasses Zeugnis, aber es begann als Kind und es haben Leute in ihn hinein investiert. Dann als nächstes sehen wir den oder die, ich liebe das, kennt ihr die Magd des Naaman? Kennt ihr die? Schon mal von ihr gehört? Die Magd des Naaman? Die Magd? Ein Mädchen wurde in Sklaverei verschleppt und dient jetzt ihrem Herrn. Und dann erfährt sie, dass der Oberste, der Naaman, der Herr Oberste, dass er Aussatz hat. Natürlich kriegt sie das mit. Und sie, anstatt verbittert zu sein und sauer und ärgerlich auf den Herrn, der sie ja verschleppt hat, der sie als Sklave genommen hat, geht sie hin zu ihrer Herrin und sagt, oh Mann, würde doch mein Herr nach Israel gehen, dort ist ein Prophet und dort könnte er geheilt werden. Die traut sich, Gott gebraucht das Mädchen. Hinterher wurde Naaman geheilt, weil er sich 7-mal untertauchen ließ. Krass, oder? Ein Mädchen, obwohl sie in schrecklichen Umständen war. Und ihr Lieben, wir haben Kinder, die sind in schwierigen Umständen, oder? Und dann gehen sie aber zurück, weil sie Gott erlebt haben und sehen, wow, er ist mein Freund, er ist mir nah. Und Gott will und wird sie gebrauchen in ihren Häusern. Ihr Lieben, was wir mitkriegen, ich arbeite für Compassion jetzt seit 11 oder 12 Jahren. Ich durfte hunderte von Kindern, Partner vermitteln, einfach nur vermitteln, weitergeben. Und wisst ihr, was ich gehört habe? Und das stimmt, und ich kriege das mit. In einem Jahr zwischen 2008 und 2009 haben die eine Statistik gemacht. Und zwar, in diesem Jahr sind durch die Patenkinder 26.000 Menschen zum Glauben gekommen. Warum? Weil diese Kinder sich entschieden haben für Jesus. Und ich habe selber Kontakt, wir haben selber immer Patenkinder gehabt bis heute. Die entscheiden sich für Jesus. Die Familie ist nicht gläubig, sie gehen in ihre Familie zurück und können nicht schweigen von dem, was sie erleben. So, wenn ihr Kindern dient, wenn wir Kindern dienen, wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat. Wir sehen vielleicht nur den kleinen Apfelkern, das kleine Samenkorn, versteht ihr? Aber was für Auswirkungen das hat, wenn ein Kind sich bekehrt und Jesus kennen und lieben lernt, hat unwahrscheinliche Auswirkungen. Und das sehen wir auch hier bei diesem Mädchen. Die Umstände sind nicht die entscheidenden Sachen. Das Wichtigste ist, dass sie Jesus kennenlernen und dann einen Unterschied machen. Eine Esther, ich liebe diese Frau. Die hat verrückte Umstände. Ihr müsst euch vorstellen, dass sie verheiratet wurde mit einem gottlosen Mann, der zuvor seine Frau mit Füßen getreten hat eigentlich. Er war halb besoffen und seine ganze Gefolgschaft war auch besoffen und er wollte seine Vashti vorführen lassen, aber sie wollte nicht kommen. Und dann hat er sie einen Tritt gegeben. Mit dem war Esther verheiratet. Und ganz ehrlich, ich gucke immer noch nach, ich denke, die war vielleicht 16, 17, als sie den König geheiratet hat. Junges Mädchen. Aber was hatte sie? Dieses junge Mädchen hat durch ihren Onkel Mordechai, Onkel oder Cousin, der eine sagt, ist egal, aber von dem ist sie erzogen worden. Sie war ein Waisenkind. Erzogen worden von Mordechai. Und der hat hat ihr das Wort vorgelebt, sie geliebt, ihr gezeigt, wer Gott ist, wie Gott ist. Dadurch hat sie so eine Liebe zu Gott bekommen, dass als Haman das Volk vernichten wollte, dass sie parat war, 3 Tage zu beten, zu fasten mit ihren Dienerinnen und ungerufen zum König zu gehen. Das hätte der Tod bedeuten können. Wenn du zum König gehst und kriegst nicht das Zepter entgegengestreckt und bist nicht gerufen, wären die Henker gekommen und hätten dich klein gemacht. Und das wusste sie, aber sie war parat. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich liebe das. Komme ich um, so komme ich um. Und was wir gerade erleben, jetzt weltweit, und das fasziniert mich. Zum Beispiel, ihr kriegt das vielleicht mit, dieser Ukraine-Krieg. Als der Krieg begann, hat Martin hier, unser Chef oder wie auch immer, der hat einen Aufruf gemacht, wer geht in die Ukraine. Und wir haben gesehen, zig also Hunderte von Leuten, Hunderte, hauptsächlich junge Leute, die in die Ukraine gehen und dort parat sind, unterm Kriegshagel Leute zu rekrutieren aus Städte. Und wir haben es hautnah erlebt, weil eine unserer Töchter war dabei. Der hat gesagt, wollt ihr wirklich mit? Die haben einen Bus genommen mit 7 Leuten, brauchten die, um Leute in einer schon verbombten Stadt, und die wirklich im Fokus der Russen war, hinzugehen und dort Leute zu bergen. Sie haben gehört, da sind noch welche im Bunker, da ist ein Reporter und eine Familie und ein paar Teenager. Und er hat das gehört, der Martin hat gesagt, wir müssen hin, die retten. Und er hatte gebetet und hatte wirklich den Eindruck, ja, wir müssen dahin. Und dann hat er die jungen Leute gefragt, und da waren 18, 19, 20-Jährige dabei. Und hat sie gefragt, seid ihr parat mitzukommen? Und er hat sie zweimal gefragt, er hat gesagt, es kann euer Leben kosten. Und es hat mich echt getroffen zu sehen. Und das erleben wir jetzt gerade wieder. Wir haben gestern wieder einen Anruf gekriegt, da ist einer, der geht wieder zurück. Wahnsinn, die bringen ihr Leben wirklich wortwörtlich in Gefahr. Und Gott ruft ein Volk, das bereit ist, hinzugehen. Und ich glaube auch unter unseren Kindern, dass Kinder aufwachsen, das erleben wir selber hautnah, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben und den Menschen zu dienen. Und stellt euch vor, eure Kinder, guckt sie euch an. Die sind heutzutage, die Teenager sind so lebensmutig, abenteuerlustig, reisen wie verrückt. Das deutsche Volk ist so wild wie nie zuvor. Wir haben auch alle Möglichkeiten zu reisen in alle Welt. Die deutschen Schweizer sind die reiselustigsten Leute. Die siehst du auf der ganzen Welt. Das ist wirklich wahr. Ich war jetzt in über 30 Ländern der Welt. Überall, wo ich hin, fast überall, außer in Guatemala, weiß ich jetzt nicht, aber sind Deutsche, die auch reisen und. Die sind so reisend. Warum hat Gott das auch gemacht? Ich glaube, weil er uns in alle Welt hineinschicken will und unsere jungen Leute hineingehen werden in alle Welt, die nicht Angst haben vor Malaria, die nicht Angst haben vor Gefahr, die nicht Angst haben vor dem Dschungel und Bären und was weiß ich, sondern die parat sind zu gehen. Und das sind unsere Kinder. Nicht nur unsere leiblichen Kinder, sondern unsere Kinder auch in den Kinderstunden, unsere Kinder in den Gemeinden. Gott will unsere Kinder gebrauchen und er hat was vor mit ihnen. Und er hat sich immer das Schwache und Elende ausgesucht. Und hier, Josia, nächste. Mit 8 Jahren, ihr Lieben, er war ein Kind. Ich finde das so krass. Sein Großvater war Manasse. Der hat 55 Jahre in Jerusalem regiert. Er war der schlimmste König, den es bis dato gab. Der hat seine eigenen Söhne durchs Feuer gehen lassen. Er hat Götzen im ganzen Land im Tempel aufstellen lassen. Der war brutal bis zum Gehtnichtmehr. Und dieser König, gut, er hat kurz vorher hat er sich nur bekehrt. Der kriegt einen Sohn, der ist Amon. Amon war genauso schlimm wie er. Und mit 23 Jahren wurde er von seinen Feinden getötet. Und dann wird von Amon der Sohn geboren, Josia. Also eine unmögliche Vergangenheit. Und wenn ich mir das anschaue, unsere Kinder heute, was haben die für Elternhäuser? Zum Teil unmöglich. Wo ich immer sage, kann man darin leben, aufwachsen? So ein Streit, ein Stress, Gewalt und Missbrauch und all das, kann man darin aufwachsen? Aber wisst ihr was, Josia ist darin aufgewachsen. Er hat das gehabt. Der hat kein Vorbild gehabt. Sein Vater wurde mit 23, sein Vater, also er war schon mit 16 Vater, sein Vater. Es war früher anders. In Israel ist sowieso anders gewesen. So mit 23 ist sein Vater schon gestorben. Was hat er für eine Zukunft, für eine Hoffnung gehabt? Aber er hat eine Mutter gehabt. Jedida heißt sie. Die heißt Geliebte des Herrn. Und da gab es einen Priester. Und ich habe recherchiert, die müssen in ihn hinein investiert haben, von klein auf. Und aus diesem jungen Mann, ich liebe diese Geschichte, 2. Könige 22, schreibt euch das auf, 2. steht da unten, 22, das ganze Kapitel. Aus diesem jungen Mann, von ihm heißt es, er wurde mit 8 Jahren König und er entschied sich in seinem Herzen, nicht den Weg seines Vaters Amram oder Großvaters Manasses zu gehen, sondern seines Vaters David zu gehen. Er entschied sich. Ihr Lieben, jetzt guck dir ein Kind bei dir an. Scheinbar unmöglich. Hast du Glauben dafür, dass Gott das tun kann? Also ich habe, Herr, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und lass uns beten und glauben, dass Gott aus unseren Kindern solche Kinder erweckt. Und der Hintergrund, Gott hat wirklich vor 27 Jahren ungefähr zu mir gesprochen. Ich habe gedacht, Kinder in die Welt setzen ist bescheuert. Ehrlich, in dieser verrückten Welt hier,
Gender lässt grüßen. Es sind so viele schlimme Sachen, die passieren. Kann man Kinder in die Welt setzen? Dann hat Gott durch diese ganzen Männer und Frauen zu mir gesprochen. Er hat gesagt, schau mal, Josia, wie er aufgewachsen ist. Schau mal, ein Josef, wie er aufgewachsen ist. Schau, ein David, der hat unmögliche Umstände gehabt. Und trotzdem, in sie wurde etwas hineingelegt, eine Beziehung zu Gott. Da waren Vorbilder und da waren Männer und Frauen, die in sie hinein investiert haben. Und Gott hat was aus ihnen gemacht. Josia hat sein Volk zurückgebracht. Das ganze Volk, inklusive der Kinder, stand auf und hat den Bund mit Gott erneuert. Das ganze Volk. Er hat die Götzen im ganzen Land vernichtet. Er hat die Dings im Tempel wieder gefunden, die Schriftrollen, die lange Jahre verloren waren. Und hat gesagt, hat Buße getan, hat sich gebeugt in Sack und Asche. Ein Junge, damals 8 Jahre, mit 16 fand man dann die Schriftrollen. Und er hat gesagt, ich gehe den Weg meines Großvaters. Nicht, sondern meines Vaters. Davids heißt es. Ein Josef, noch zum Schluss. Josef, krasser Mann. Das ist der krasseste Mann. Wenn wir einen Sohn gehabt hätten, hätte ich ihn Josef genannt, habe ich immer gedacht, zu ernst gesagt. Aber naja, vielleicht kriegen wir Schwiegersöhne, die Josef heißen, whatever. Aber ein Josef, auch ganz verrückte Geschichte, von seinen Brüdern, von seinen eigenen Brüdern in die Zisterne geworfen. Wisst ihr, was eine Zisterne ist? Unten ist Dreck, Modder und furchtbar. Bei uns kennen wir eine Zisterne in der Nähe und immer, wenn ich da reinschaue, da ist Gott sei Dank ein Gitter drüber. Ich hasse das. Oh, so tief. Stell dir vor, da wurde er reingeschmissen. Dann kommt er an den Hof des Pharao. Und dort wird er von einer wunderschönen Frau, vielleicht, ich weiß nicht, von einer Frau versucht. Frau des Pharao. Und er flieht der Versuchung. Er flieht der Versuchung und sie reißt das Gewand von ihm, darf ich mal bei dir, reißt das Gewand ab, geht nicht, Entschuldige. Reißt das Gewand, hat ein Stück Gewand noch, weil er geflohen ist. Hey, come on, David, wie alt bist du? 16. Okay, er war vielleicht 17, 18, 19, ich weiß nicht. So die besten Jahre. Jung, hübsch, gut aussehend, ja, so wie du, come on, und wie jeder hier. Come on, wirklich. Und dann, muss dir vorstellen, wird versucht von einer wahrscheinlich schöne Frau, ich weiß es nicht. Er hätte alles machen können. Aber wisst ihr was? Er flieht. Und wisst ihr, was passiert? Weil er flieht, wird er ins Gefängnis geschmissen. Wahnsinnige Geschichte. Und jetzt hat er allen Grund, sauer zu werden, oder? Allen Grund, bitter zu werden. Gott, gibt es dich überhaupt? Was für ein Gott bist du? Denkst du überhaupt an mich? Aber wisst ihr was? Das Gegenteil passiert. Seine Beziehung zu Gott wird noch enger. Noch tiefer, noch intensiver. Und der Mundschenk-Bäcker hat einen Traum, er kann ihn deuten, es passiert. Und der Mundschenk vergisst ihn beim Potiphar. Vergisst ihn. Und in ihm, oh, Hilfe. Aber weißt du was? In ihm, er bleibt Gott treu. Und wir wissen, was passiert, denn Gott hat ihn erhöht. Warum sage ich das? Ich glaube, wir haben Kinder und wir können glauben und zuversichtlich sein. Egal in welchen Umständen sie aufwachsen. Egal wo sie sind, Gott wird ihr Werk in ihnen tun. Und wenn wir in sie investieren, es waren immer Männer und Frauen, die in diese Männer und Frauen investiert haben. Die den Samen hineingesät haben, damit nicht schlechter Samen, nicht Dreck und Schmutz reinkommt, haben sie das Wort Gottes reingesät. Und wenn du Wort Gottes reinsehst, was du ausdrückst, dann kommt das Wort Gottes raus. Und ich glaube, Gott will uns ermutigen, egal was du jetzt siehst in deinen Kindern, egal, wenn du das Wort säst, wird es niemals leer zurückkommen. Niemals leer. Und ich möchte uns ermutigen, wirklich Gottes Augen und dass wir seine Perspektive haben, die Kinder zu sehen, wie er sie sieht. Und die Bibel ist das beste Beispiel. Die Männer und Frauen Gottes, die nicht die besten Voraussetzungen haben, aber Gott hat sich treu zu ihnen gestellt. So, ihr Lieben, jetzt machen wir eine schöne Pause. Kaffeepause.
Dankeschön, pass auf. Okay, also Mützenapplaus geht so. Ich werfe diese Mütze hoch und solange die Mütze in der Luft ist, müsst ihr richtig klatschen und ausrasten. Wenn sie auf dem Boden ist, leise sein. Okay, ich liebe diesen Applaus. Ja, das ist mein Lieblingsapplaus. Ja, und das funktioniert auch richtig gut, weil danach hast du echt Ruhe. Ja, so auch unbedingt, nehmt ihn gerne mit. Okay, seid ihr bereit? Okay, und los geht's. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dieser Applaus war für euch, Ernst und Doris. Ihr seid dran.
Achso, hier. Bei dieser Motivation, du, das ist ja der Hammer. Okay, wir machen weiter. Und zwar geht es da um die Nöte der Kinder. Doris hat sehr viel Motivation gegeben, was wir im Wort Gottes drin sehen, wo wir sehen, was Gott eigentlich mit den Kindern vorhat und wie Gott Kinder gebrauchen kann. Und einerseits sind es immer wieder die Sachen, was positiv ist, was motivierend ist, aber manchmal kann es auch sein, dass du etwas siehst und dann steht etwas auf in dir und sagst, das kann doch nicht sein. Da muss man etwas machen. Hat das schon mal jemand gesagt? Hat gesagt, eigentlich müsste man da etwas machen, ja? Kennt ihr das? Mann. Ja, wer ist denn Mann? Wir sind Mann. Du bist Mann. Ich bin Mann. Mann, tu mal was, ne? Also, und wenn wir mit Kindern zu tun haben, das sind sehr, sehr große Nöte unter Kindern. Und wir gucken uns ein paar Nöte einfach an, wo hier in Deutschland ist. Das eine große Not ist eigentlich Abtreibung. Und hier in Deutschland gibt es jedes Jahr hier in Berlin einen Marsch für das Leben. Wer war schon mal da? Marsch für das Leben, ihr seid schon gewesen. Also wenn ihr in Berlin wohnt, ist das, glaube ich, ein Muss für jeden Christen, einmal beim Marsch des Lebens mit dabei zu sein. Es gibt viele Demonstrationen, aber wir waren vor ein paar Jahren mal da, vor Corona, und ich war schockiert darüber, wie man sich dann praktisch, du stehst nur für das Recht von ungeborenen Kindern und du lässt dich beschimpfen, bespucken, mit Tomaten bewerfen, mit Eiern bewerfen. Zum Glück gibt es Polizei, die dich irgendwo abschirmt, aber echt extrem heftig. Und du merkst, wie da ein Geist eigentlich entgegenkommt, der nicht möchte, dass Kinder zur Geburt kommen. Und ihr habt ja ein paar Zahlen. Jedes Jahr sind 103.000, also fast 104.000 Schwangerschaftsabbrüche, also Abtreibungen, die geschehen. So, ne? Das sind 285 Kinder pro Tag an einem Arbeitstag. Wir haben etwa 200 Arbeitstage und also etwa 285 Kinder, die jeden Tag, also jeden Arbeitstag getötet werden. Das heißt, alle 5 Minuten ist das ein Kind oder jedes 7. Kind wird abgetrieben, also so bei einer Schwangerschaft. Und das ist enorm und das ist so eine große Not. Und die UNO und die WHO setzt ja eigentlich alles dran, um das voranzubringen, wo sie sagen, die Abtreibung soll ein Menschenrecht werden. Und auch die EU sagt, Abtreibung ist ein Menschenrecht. Und da ist so eine große Not und ich glaube, es braucht Christen, die aufstehen, weil Christen sind eigentlich so die Einzigen, die sagen, Moment, das ist ein Leben und wir können nicht darüber bestimmen, wir können das einfach umbringen. Es ist Mord, es ist Tod. Und da kommt auch mit ganz dieser ganzen Abtreibung auch mit ein Geist einfach da mit hinein, in ein Land hinein, wenn du das legalisierst. Und da ist eine große Not. Also ich glaube, wir müssen die Stimmen erheben, gerade auch für das Menschenrecht, für das Recht für Ungeborene. Und ich habe damals in der Corona-Zeit gesagt, wo sehr viele Demonstrationen und gewesen sind gegen Corona, für Corona oder was auch immer. Habe gesagt, bevor du deinen Mund aufmachst und gegen Corona demonstrierst, dann musst du zuerst mal beim Marsch des Lebens sein, weil da geschehen die richtigen Tötungen. Und wenn ihr seht, so viel, über 100.000 jedes Jahr, die einfach getötet werden. So viel sind nicht bei Corona gestorben oder durch Corona. Da ist richtig die Not hier in Deutschland. Und man sagt so, mittlerweile die größte Todesfallrate von irgendetwas ist nicht Verkehrsunfälle, ist nicht Krebs, ist nicht Rauchen, sind nicht Drogen, sondern ist die Abtreibung. Am meisten Menschen werden getötet durch Abtreibung. Und weltweit, das ist die nächste Zahl, da haben weltweit über 73 Millionen Abtreibungen, die geschehen jedes Jahr, eigentlich weltweit. Und das sind pro Tag 201.000 Kinder, die getötet werden, weltweit. Und 8.400 Kinder pro Stunde und jede Minute 139 Kinder, die praktisch sterben und getötet werden. Und das ist eine richtig große Not. Und wenn ihr zum Beispiel auch von UNO und WHO so Berichte lest, diese Zahl wird eigentlich verharmlost, sondern sie sagen immer, okay, etwa 30% von diesen ganzen Abtreibungen sind noch unsichere Abtreibungen, vor allem in Entwicklungsländern, und wir müssen das sicher machen, dass die Mütter nicht sterben bei einer Abtreibung. Ja, das ist eine große Not, aber noch die größere Not ist eigentlich, dass die Kinder dabei sterben. Und es braucht ein Umdenken generell, wo wir sagen, nee, wir als Menschen, wir dürfen nicht einfach entscheiden, okay, dieses Kind darf nicht leben. Also müssen wir unsere Stimme erheben für das Leben und nicht einfach sagen, okay, da ist ein Zellklumpen, den kannst du dir irgendwie wegmachen. Man verwendet ja auch ganz andere Worte dafür. Übrigens, Abtreibung in den politischen Diskussionen wird nicht mehr als Abtreibung beschrieben, sondern als reproduktive Gesundheit. Reproduktive Gesundheit, so nennt sich das eigentlich so. Und das ist wirklich eine große Not. Da sehen wir eigentlich, auch der Feind, da wird Doris nachher noch etwas sagen, der Feind versucht wirklich Kinder zu zerstören. Weil Kinder sind eine Gabe Gottes, sind ein Geschenk. Und der Feind will nicht, dass wir praktisch beschenkt werden, die Menschen beschenkt werden. Also versucht er das eigentlich schon im Mutterleib praktisch zu zerstören, das Leben zu zerstören. Das nächste, wo wir nachher Probleme haben oder sehr viel Not geschieht, wo sind Nöte bei Kindern, ist eigentlich in zerstörten Familien. Was ein Kind braucht vor allem, ist eine Geborgenheit, ein Schutzrahmen, wo Kinder aufwachsen können. Wenn ein Kind geboren wird, es ist total schutzbedürftig, es ist abhängig vom Umfeld, von den Eltern, die das Kind eigentlich umsorgen. Und wenn dieses Umfeld nicht da ist, dann lebt eigentlich dieses Kind in einer unsicheren Umgebung und muss eigentlich ständig dagegen ankämpfen. Und ein Punkt ist eben Scheidungen. Da sehen wir so die Scheidungszahlen von 2022. Wir haben 390.000 Eheschließungen, 137.000 Ehescheidungen. Also 35% der Ehen werden eigentlich wieder geschieden. Und das ist eine erschreckend hohe Zahl, und das nicht nur, sage ich mal, bei Nichtchristen, sondern eben auch bei Christen, wo immer wieder Scheidungen geschehen. Und ich glaube, es heiratet niemand, der sagt, okay, ich heirate und dann nach einem Jahr lasse ich mich wieder scheiden. Glaube ich nicht. Sondern jeder sagt, okay, ich heirate, weil dadurch mein Leben besser wird oder weil ich mir mehr davon verspreche, von Lebensqualität. Und dann manchmal, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, geht die Ehe wieder in Brüche. Aber ich glaube, wofür wir kämpfen müssen, ist wirklich für starke Ehen und für starke Familien. Und als wir in der Bibelschule waren, da für über 30 Jahren, hatten wir so ein Jüngerschaftsprogramm und dann haben wir getrennte, wir haben das Live-Teams genannt, also die Frauen haben sich getroffen und die Männer haben sich getroffen. Und weil wir eine Bibelschule sind, die auch Familien aufgenommen haben, sind auch die verheirateten Männer zu den Männern gekommen und die verheirateten Frauen zu den Frauen gekommen. Und dann gab es immer so verschiedene Treffen. Und dann waren wir in der Leitung und haben die Verantwortung gesagt, habe ich gesagt, das ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Sondern wenn wir denn Familien und Ehe haben, dann müssen die Ehen und Familien, sie müssen sich zusammentun, die Ehepaare und die Eltern, die machen so eine Gruppe zusammen. Und da müssen sie lernen, miteinander zu reden. Und dann haben die erschreckende Feststellung gemacht, dass sich viele Ehepaare überhaupt nichts zu sagen hatten. Und dann haben wir eben eine Aufgabe gemacht, ja, stell es Fragen und beantworte diese Fragen. Und das war die größte Herausforderung für Ehepaare, miteinander zu reden. Und wenn die schon in einer Vorgabe, wo du sagst, okay, jetzt rede zusammen und danach einfach nichts zu sagen haben, wie viel haben sie sich denn zu sagen, wenn keine Vorgabe ist? Und da müssen wir kämpfen dafür, dass eben Ehen gestärkt werden. Und eigentlich jede Gemeinde braucht ein Ehe- und Familienstärkungsprogramm, sage ich, wo die ausgebildet werden, wo sie ertüchtigt werden. Und wir merken, gerade es ist ein Zeitgeist, dieses Single-Leben oder auch Studenten, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, der Student ist, aber so diese platonischen Verbindungen, ja, man kann ja alles irgendwie teilen. Und dieser Zeitgeist ist eigentlich diese Individualisierung der Gesellschaft. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns alle vier. So die Methode oder Devise. Und es geht mir gut. Wieso soll ich dann jemand heiraten? Und ich sage, der christliche Prozess von Jüngerschaft bedeutet, heirate. Und wenn du heiratest, dann stirbst du deinem Ego, stirbst du dir selber. Weil dadurch bereicherst du dein Leben mit jemandem, der in dein Leben hineinkommt, aber du bist nicht mehr dir selber der Chef zu sagen, sondern du hast jemanden, der mit dir an der Seite ist. Und das bereichert ein Leben unwahrscheinlich, wenn du bereit bist, dein Ego aufzugeben. Und das ist die größte, glaube ich, die größte Herausforderung dieser Zeit, ist wirklich zu sagen, okay, ich verschenke mich jemandem. Und die Ehe ist nicht, wie viel kann ich vom anderen kriegen, sondern Ehe ist, ich gebe mein Leben jemandem anders. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Und dann macht es Gott, zuerst kommt eine Person und nachher bildet man Familie und dann kommen zwei, drei, vier, fünf. So, ne? Und ich sage immer, wenn du heiratest, gibst oder wenn du Familie hast und Kinder kommen, gibst du sogar das Recht auf, alleine aufs Klo zu gehen. So, weil und wollen immer bei dir hängen. So, ne? Und deshalb ist es so wichtig, für Ehe, für Familie zu stehen. Ihr seid viele junge Leute hier und ich wünsche jedem wirklich eine intakte, heile, gute Ehe und Familie. Aber das geht nicht, ohne die eigenen Rechte aufzugeben. Und das ist wirklich dieser Sterbeprozess. Aber das ist biblisch. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So, wie kann ich das leben? Bete das mal konkret und Gott stellt einen Ehepartner in dein Leben und dann kannst du es leben. Und dann Familie. So, bei Scheidungen sind 115.800 minderjährige Kinder jedes Jahr betroffen. 115.000 minderjährige Kinder. Das ist eine ganze Kleinstadt, die eigentlich dann nachher darunter leiden. Und viele Kinder geben sich die Schuld für die Trennung der Eltern. Es ist nun mal eine Tatsache, die Kinder sagen, meine Eltern haben sich getrennt und ich bin eigentlich schuld daran, weil wenn ich mit meiner Mama zusammen gewesen bin, dann war sie ganz nett und dann kam mein Papa oder ich kam nach Hause und dann haben sie sich gestritten. Sie kriegen diesen Streit mit und geben sich selber die Schuld. Und über die Hälfte der Kinder wird mit dieser seelischen Belastung eigentlich nicht mehr fertig. Und dann ein weiteres Ergebnis eigentlich davon sind nachher die alleinerziehenden Väter und Mütter. 8,4 Millionen Familien mit Kindern in Deutschland gibt es. Also doch eine große Anzahl von Familien, die wir in Deutschland haben. Und 1,57 Millionen sind alleinerziehende Familien. Das sind 19%. Also ein Fünftel der Familien sind eigentlich alleinerziehende Familien. Und ich sehe ja, wie wir als Familie, als unsere Kinder klein waren, was das bedeutet, eigentlich Kinder zu erziehen. Und ich sage, es ist schön, jemand hat uns mal gesagt, ja, er sagt immer, das ist schön, Familie zu haben. Aber ich muss einfach sagen, es ist nur Stress, hat ein Papa gesagt, nach einem Vortrag. Dann habe ich gesagt, du, ich habe nicht gesagt, dass es immer einfach ist. Aber es hat etwas mit unserer Einstellung zu tun. Und wenn wir davon ausgehen, hey, Familie ist von Gott inszeniert, ist etwas Wunderbares und etwas Herrliches, dann sind wir auch bereit, Stress auf uns zu nehmen. Und das war wirklich Stress. Also wir hatten drei kleine Kinder innerhalb von, was war das, drei Jahre, zweieinhalb Jahren, so, ne? Und das dritte Kind war ein Schreikind. Also Tag und Nacht irgendwie, die hat so ein HSW oder was war das Syndrom, HWS-Syndrom da hinten, was wir nicht wussten. Und dann nachher nächtelang da auf diesem Hüpfball als Papa und in den Schlaf gewiegelt. So, ne? Und dann hatte man Stress auf der Arbeit und Leidenschaftswechsel und was auch immer tagsüber. Und dann in der Nacht noch die kleine Tochter da irgendwo und Schlaf wegen. Es war Stress pur, Tag und Nacht eigentlich. Aber was für eine Einstellung und Haltung habe ich dazu? Und wir haben immer gesagt, Kinder sind ein Segen. Kinder sind ein Segen. Wir haben mal ein Seminar gemacht, Kinder, Segen oder Nervensäge. Auch da, was für ein Bild hast du? Aber wenn du davon ausgehst, hör mal, Gott hat dir die Kinder anvertraut, dass sie ein Segen für dich sind, dann gehst du auch mal durch verschiedene Prozesse durch und sagst, ja, wir stehen da und wir sind Familie, wir stehen zusammen. 1,33 Millionen leben bei der Mutter, das sind 85%, und 239.000 beim Vater, das sind 15%. Und wir sehen auch, wenn wir Kinderstunden haben oder eben auch, wenn wir mit Kindern zu tun haben, die aus getrennten Familien kommen, da ist schlicht und einfach ein Defizit da. Gott hat Mann und Frau geschaffen und eine Familie geschaffen, um hundertprozentige Ergänzung zu haben. Das ist Plan Gottes. Und dann können wir Konzepte oder Ideologien nehmen, wie wir es wollen, aber die Betriebsanleitung für uns Menschen, die kommt von Gott. Er hat uns geschaffen. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und egal, wie wir das umschreiben, der Motor läuft nicht anders. Du kannst nicht einen Motor kreieren und dann nachher eine andere Bedienungsanleitung machen und sagen, ja, das funktioniert jetzt so. Der Motor funktioniert genau gleich. Wenn du in diesen Motor Benzin reintust, dann kannst du ein schönes Handbuch schreiben, aber du wirst Probleme mit dem Motor haben. Irgendwann läuft er nicht mehr. Und relativ schnell. Und so auch bei uns Menschen. Gott hat uns kreiert, also besser wir halten uns an das Handbuch, das Gott uns gegeben hat. Und dann wissen wir, das ist das Beste. Das sind die eigentlich Nöte, die wir haben, gerade auch hier in Deutschland. Was noch, was eigentlich dann daraus entsteht, ist Gewalt in der Familie oder Kindeswohlgefährdung. Und das habe ich ein paar Zahlen einfach auch aufgeschrieben. Und wir sehen, wie das eigentlich rapide zunimmt innerhalb von 5 Jahren. Über 12.000 Fälle, die eigentlich registriert sind, die offiziell sind. Aber vieles, was dann Kindeswohlgefährdung ist, was Gewalt in der Familie ist, das kommt gar nicht zur Debatte. Das wird nicht veröffentlicht, weil es ist ja in der Familie und es ist eigentlich peinlich, so etwas weiterzugeben. Und oftmals muss dann die Polizei einschreiten und Kinder rausnehmen, aber die Eltern sehen nicht, dass es eigentlich eine Bedrohung ist oder eine Gefahr ist für die Kinder, weil sie sagen, nee, das ist ganz normal, oder sie gehen ins Krankenhaus mit einem Kind, das geschlagen worden ist mit blauen Flecken und sagen, ja, es war ein Unfall, es wird anders abgetan. Und oftmals sind die Eltern selber Opfer gewesen von Gewalt und werden damit nicht fertig und es äußert sich einfach in der nächsten Generation wieder genauso. Ich habe ein Buch gelesen von Gerichtsmedizinern, Deutschland misshandelt seine Kinder. Und ein ganzes Buch ist über Fälle von Gerichtsmedizinern, die sie aufschreiben, was sie erlebt haben und dann eben auch sagen, dass die Dunkelziffer ist so hoch, weil gerade in Deutschland, wir haben ein gutes System, das Jugendamt holt die Kinder eigentlich raus und das Jugendamt ist verantwortlich, auch für das Wohl der Kinder zu sorgen, was ein gutes System ist. Und das Jugendamt wiederum delegiert die Aufgaben eigentlich an einen freien Träger wie Caritas oder Arbeiterwohlfahrt und all diese Leute. Und die gehen dann in die Familien rein und gucken, wie wird das auch umgesetzt. Und dann sagen sie, okay, jeden Dienstag um 10 Uhr kommen wir vorbei. Und jeden Dienstag um 10 Uhr ist die Wohnung super aufgeräumt, die Kinder spielen schön und ist alles in Ordnung. Aber die Not ist nachher die ganze Zeit in der Woche, wo niemand da ist. Und das spiegelt sich dann wieder. Und da sehen wir eigentlich eine sehr große Not. Und ich glaube, es nimmt eben auch zu. Und ich sage, je weiter das eine Gesellschaft von Gott entfernt ist, desto mehr nehmen genau diese Fälle zu, wo wir ein gottesfernes Verhalten eigentlich haben. Alle 10 Minuten wird ein Kind aus der Familie rausgenommen. Und vom Jugendamt und wird in eine Einrichtung oder eben in eine Notaufnahme oder in eine Pflegefamilie gebracht. Das sind die Herausforderungen. Was sind nachher die Konsequenzen? Sind eigentlich seelische Verletzungen, die da sind. Ich habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich gesehen habe oder einfach so wahrgenommen habe auch. Einerseits Pflegekinder, wir haben selber eine Pflegetochter gehabt, die über elf Jahre bei uns gewohnt haben. Was daraus entstehen kann, sind einfach Depressionen, geringes Selbstwertgefühl, wo mangelnde Identität einfach auch da ist. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich dann? Und gerade auch Kinder, die eigentlich ihren Papa nie kennengelernt haben. Auch mit unserer Pflegetochter, ich habe das manchmal thematisiert, sie ist dem ausgewichen. Sie kannte ihren biologischen Papa überhaupt nicht. Aber das macht etwas mit einem Menschen, weil jeder will wissen, wo komme ich her, was ist meine Bestimmung, wo gehe ich hin. Und wenn nicht mal der Ursprung irgendwie klar ist, das hat etwas zu tun mit der Persönlichkeit. So, ne? Verhaltensprobleme oder Störungen, Lernprobleme, Verlustängste, ich habe das auch genannt, so einen weisen Geist. Wenn sicher gebundene Kinder, Kinder, die eine intakte Familie haben, das gibt so eine Identität, eine Daseinsberechtigung. Und wenn das fehlt, ist das wie wenn ein anderer Geist da ist, der eigentlich die Kinder belügt. Ich sage immer, dieser Geist belügt die Kinder und sie belügen wiederum andere. Sie leben in einer Täuschung, in einer Lüge drin. Da ist ein ganzes Konstrukt drin. Und je früher das anfängt, desto mehr fehlt eigentlich auch logisches Verständnis. Und wenn logisches Verständnis nicht da ist, dann machst du irrationale Dinge. Jetzt hatte man gerade auch zu tun mit einem Mädchen, die hat ihre Tagebücher verbrannt, zu Hause auf dem, im Wohnzimmer, auf einem Fußboden. Wollte sich trennen von der ganzen Vergangenheit, nimmt alle ihre Tagebücher, macht sie auf den Haufen und zündet die mitten in der Nacht im Wohnzimmer an. Und auf die Frage, ja, hast du nicht dran gedacht, dass das gefährlich sein könne? Nee, habe ich nicht dran gedacht. So. Also irrationale Dinge, die einfach irgendwo, wo du sagst, mei, wie kann man so? Aber wenn du weißt, dass da eigentlich eine große Not dahinter ist, dann verstehst du das nachher auch ganz verstehen. Alleinerziehende oder Scheidungskinder leiden unter Schuldgefühlen, Ängsten und Sorgen, Identitätsschwierigkeiten wiederum oder sonstiges, Albträume, Angst, Aggressionen, Perfektionismus, Stress. Viele Kinder leben unter Stress. Und nur schon, wenn sie auch in Kitas gebracht werden, als nur fast Säuglinge oder gar Säuglinge, ist bewiesen, dass diese Stresshormone Cortisol ausgeschieden werden und die leben unter einem größeren Stress als ein Manager von einer großen Weltkonzern, und das machen die Kinder mit. Und dass es nachher eigentlich eine Lebenshaltung wird. Sie brauchen ständig diesen Stress, weil sie nichts anderes kennen. Das führt nachher zu Abhängigkeiten und Süchten, was eigentlich dann nachher die Auswirkungen sind. Wir sehen da also eine große Palette von Nöten, wo die Kinder einfach drin sind. Ausgrenzung, Mobbing, große Not, auch in Schulen dann. Armut. Die große Armut hier in Deutschland ist, ja, Kinder leben in Armut. Wir haben zu tun gehabt mit einem, jetzt im Camp, da war ein Junge, der, wir haben einen Brief gekriegt, ja, der ist autistisch und was hat er noch gehabt? So, und komische Ticks gehabt, so, ne, also Rümpeln, so irgendwelche Bewegungen gemacht. Und dann haben wir zu tun gehabt im Camp. Hör mal, das war der Erste, der sich geduscht hat, der hat einen guten Umgang gehabt mit uns, der konnte sich klar artikulieren. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, das ist kein autistisches Kind. Der ist verzogen, der hat nie Erziehung erlebt. Und diese ganzen Ticks, die er hat, sind einfach Auswirkungen, ja, niemand, der ihn korrigiert. Und nachher kam ich ein bisschen mit ihm ins Gespräch und habe gesagt, du, was sind deine Träume? Und nachher sagte er, Träume? Ja, ich träume einmal Müllmann zu werden. Und habe gesagt, echt? Und warum? Ja, Müllmänner, die verdienen meisten Kohle, ne? Die haben richtig gute Kohle, so, ne? Da denke ich, weißt du, wir sind in Afrika, wie Doris gesagt hat, die wollen Doktoren, Professoren, die werden Anwalt, Richter, etwas, was in die Gesellschaft hineinwirkt, ich kann etwas Gutes tun. Und diese Kinder hier in Deutschland haben so eine Low-Perspektive, so, ne? Müllmann, das kriege ich einfach am meisten Geld. Und übrigens, er hat ein Handy, iPhone 14, mit dem er dann sonst rumzockt. Das hat nichts mit zu tun mit Armut, sondern ein Stück weit lernen, wie kann ich gut mit Geld umgehen. Also, das ist ein Gesellschaftsproblem. Fettleibigkeit, wie viel Prozent sind adipös? Also einfach zu gutes Essen. So, ne? Dann Geschlechtsidentitätsstörung, genderless grüßen, weil die Kinder eigentlich verunsichert werden. Bin ich jetzt Mann oder Frau? Was bin ich? Kann ich jetzt auch anders sein? Und ihr Lieben, die großen Gender-Schleudern sind eigentlich Kindergärten und Schulen, die voll indoktriniert sind. Und ich sage, hat etwas zu tun mit einem Geist, der da ist. Wenn wir Gott rausnehmen aus Schulen, aus Institutionen, nicht mehr reden von Gott, er keinen Einfluss mehr hat, dann gibt es ein geistliches Vakuum. Aber ein geistliches Vakuum gibt es nicht, das wird wiederum gefüllt von irgendwelchen Ideologien. Und das sind andere Götter. Nennen Sie Baal oder irgendetwas, wir haben heute nicht mehr Baal, aber derselbe Geist nimmt Einzug. Und nachher kommen die ganzen Helfer, Helfershelfer, dann kommen diese ganzen Okkulte, die in der Bibel genannt werden, wie Astarte oder wie hießen sie, Isis oder wie auch immer da, die Fruchtbarkeitsgötter. Und das ist alles unter diesem, dann kommt diese ganze Gender-Ideologie da rein, das ist verpackt darüber, darunter. Und nachher kommt eigentlich, dass diese Gott braucht irgendwo ein Opfer. Also, und diese schreien förmlich nach Blut. Und dann sind wir wieder bei der Abtreibung, wo Kinder geopfert werden. Und das alles verdeckt. Man sagt das nicht so öffentlich, aber das hat etwas, einen geistlichen Einfluss. Das ist die geistliche Komponente hinter der Not. Erziehung durch Fernsehen und andere Medien. Und mittlerweile, Kinder gucken ja im Schnitt etwa 3 oder 4 Stunden aufs Handy, Tablet, Fernseher oder noch mehr pro Tag. Und eine Studie hat ergeben, dass ein Papa pro Tag mit dem Kind vielleicht 3 Minuten redet, ungeteilte Aufmerksamkeit. Und jetzt guck mal, 3 Stunden oder 4 Stunden noch mehr an diesen sozialen Medien gegen 3 Minuten für einen Papa, dann frage ich mich, wer erzieht dann unsere Kinder? Also das ist eine große Not. Dann wenig Zeit mit den Eltern. Dann Gewalt, Unsicherheit im Elternhaus und Suizid und Drogenmissbrauch. Und das sind so die ganzen Nöte, die eigentlich da sind. Und wisst ihr, eigentlich, wir reden am Sonntag manchmal noch, ja, wir haben Sonntagsschule. Oder wir waren jetzt gerade in Bulgarien und nachher sagt ihr eine, wir haben dieses Hope for One Tool eingeführt in Bulgarien, wird jetzt gerade übersetzt, Oktober geht das an den Start, auch über die Internetplattform. Und die haben das angewandt in der Gemeinde. Und die haben gesagt, wir sind so begeistert, das erste Mal, wo Sonntagsschule Spaß macht. Da fragte ich, ja, wie macht ihr das? Sagen die, ja, wir haben so ein ganzes Buch und da müssen die Kinder sogar Hausaufgaben machen für den nächsten Sonntag. Und da denke ich, meine Zeit. Wisst ihr, Sonntagsschule ist gegründet worden 1870 von einem Engländer, der in einem sozialen Brennpunkt in Chester, glaube ich, war das, angefangen hat, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Weil er gesagt hat, die Kinder gehen nicht zur Schule, komm, ich nehme die, dann bringe ich ihnen Lesen und Schreiben bei und nebenher christliche Erziehung. Er hat eine Not gesehen, und hat diese Not Abhilfe gegeben durch eine Sonntagsschule. Am Sonntag konnten alle Kinder, es war Gemeinde, es war legal, die Kinder zu holen. Und er hat diese Not abgeholfen. Und wenn wir sehen, was ist die Not heute, dann ist eigentlich der Ruf an uns, an Christen, und sagen, dieser Not müssen wir begegnen. Und die Not ist nicht Lesen und Schreiben. Die Not ist nicht Essen und Trinken für unsere Kinder. Sondern die Not ist innerlich, seelisch, dass wir denen wirklich begegnen können. Deshalb so toll, dass hier ein Kids Club ist, dass hier Kinderstunde ist, dass am Sonntag Kinderstunden angeboten werden. Und wir reden nicht von Sonntagsschule, überhaupt nicht mehr. Kinder gehen nicht gerne zur Schule. Wer von euch ist gerne zur Schule gegangen? Doch, einige, ne? So, ne? Aber rede mal, wer von den Kindern geht gerne zur Schule? Das sind fast die Ausnahmen, ja? Sehr gut, sehr gut. Und wenn jemand gerne zur Schule geht, hat das nichts zu tun mit Streber. Wir machen das sogar nieder, wenn jemand gerne zur Schule geht, das ist ein Streber. Nee, der sagt, Moment mal, ich nehme die Gelegenheit wahr. Geh nach Afrika, Asien. Kinder sehnen sich danach, zur Schule zu gehen. Kein Kind sagt, oh, ist langweilig. Wobei die Schule in Afrika, boah, ich war, das ist ja wirklich, oder da in Kenia, da im Slum, da ist mehr ein Schweinestall als eine Schule. Es ist nur schrecklich. Und die Kinder sind 10 Stunden da drin. Aber wir können wirklich einen Unterschied machen, wenn wir dieser Not begegnen. und dann diese Sachen zu nehmen und sagen, okay, was brauchen dann die Kinder? Und dann können wir dieser Not begegnen. Und das bedeutet eben, die Kinder sollen Freude haben, Kinder sollen Spaß haben, Kinder sollen, gefällt mir die erste Regel, die ihr habt, Handy weg. Weil die Not ist ja eigentlich genau Einfluss vom Handy und dann müssen sie lernen miteinander. In diesem Camp, wo wir waren, haben wir einen Jungs-Treff gemacht, nur mit Jungs, 8 Jungs zusammen, wir waren 2 Leiter. Man hat gesagt, ja komm, wir machen so ein cooles Spiel zu Beginn, so ein Wettspiel. Hör mal, die Jungs, wir haben sie eingeteilt, haben gesagt, okay, mach 2 Gruppen. Das ist auch schwierig für Kinder, sich in 2 Gruppen. Und sofort haben sie die 4 Starken getroffen und die 4 Schwachen waren da. Haben gesagt, okay, jetzt machen wir ein Spiel, Schubkarre. Kennt ihr Schubkarre? Der eine hält, der andere vorne runter und dann laufen. Und dann bis zu einem Hütchen und nachher Huckepack. Und nachher die starken 4, sofort 2, der eine hat sich hingekniet und dann sind sie losgelaufen, los. Und dann waren sie beim Hütchen und dann haben sie sich nicht einigen können, wer beim anderen auf den Huckepack geht. Und die anderen 4 waren schon fertig mit der Stafette und die waren immer noch am Diskutieren, wer geht jetzt auf Huckepack. Sie haben es nicht hingekriegt, Sozialkompetenz. Und der eine ist dann beleidigt weggegangen, hat sich dann auf einen Baumstumpf gesetzt und gesagt, ich mache nicht mehr mit. So, ne? Und diese schmollende Haltung hat er während der ganzen Jungstunde praktisch gehabt. Er hat alles mitgekriegt, aber wollte sich nicht mehr dazusetzen. Das sind die Nöte, die wir haben. So toll, wenn Spiele da sind, wo sie lernen miteinander. Und das ist genau das, was Kinder eigentlich brauchen, wo wir sie ihnen helfen können. Das nur ein paar Nöte, dann kommen natürlich eben auch Stress dazu, nachher Umgang miteinander. Also ganz, ganz viele Aspekte. So, jetzt kommt meine Frau und du darfst weitermachen. Was machen wir mit den Nöten?
Ja, was machen wir mit den Nöten? No, viel mehr. Was hat Gott vor? Hört mal, wenn wir das jetzt alles hören, auf der einen Seite, es war ja nur negativ, ne? Die ganzen Nöte, das Elend und. Haben wir uns eigentlich mal gefragt, ich mache das nochmal zurück, ihr sollt noch gar nicht dahin gucken, haben wir uns eigentlich mal gefragt, was ist eigentlich los in dieser Generation? Warum ist der Teufel hinter unseren Kindern her? Das ist ja 73 Millionen Kinder, fast ganz Deutschland. 82 Millionen hat Deutschland, glaube ich, ungefähr. Werden je 82 Millionen Einwohner hat Deutschland, aber jedes Jahr wird ein ganzes Land im Bauch getötet. Das ist der unsicherste Platz. Unsicherer als Krieg. Unsicherer als alles andere. Warum will der Teufel unsere Generation so zerstören? Zerstörte Familien, zerstörte Ehen. Und ist doch brutal. Könnte einem anders werden, oder? Warum? Genau das. Der Feind hat 2-mal versucht, in der Geschichte eine ganze Generation auszulöschen. Was war die erste? Ja. Mose. Und warum? Wir wissen wie, ich mache nicht lange. Warum? Weil der Feind wusste, Gott hat dem Abraham versprochen, in 400 Jahren wird das Volk aus der Knechtschaft zurückkommen in ihr Land. 400 Jahre oder nicht ganz waren um ein Land, um ein Volk zu führen, braucht es einen Leiter. Ja, ich mag Führer nicht irgendwie, das ist Hitler, ne? Aber stimmt, Führer. Braucht es einen Leiter? Wer war der Leiter? Mose. Und der Teufel wusste, irgendwo unter den Hebräern muss ein Leiter sein. Deshalb hat er durch den Pharao das Ganze, alle Babys töten, alle Jungs. Und er 2 Jahre töten lassen. Brutal. Aber wer war da? 2 gottesfürchtige Hebammen. Krass. Ich freue mich, unsere Tochter ist Hebamme. Wird, ist jetzt gerade im Saal hier. Holt die Babys. Und ich denke mal, krass, krass. 2 gottesfürchtige Hebammen haben der Frau, der Mutter Jochebed geholfen und dem Vater Amram, das Baby zu bewahren. 3 Monate bewahrt und hinterher wurde er der Leiter, der das Volk aus Knechtschaft geführt hat. Erst mit 80, aber immerhin, ne? So, Gott hat das voll krass, ne? Mit 80 Jahren, come on, ne? Okay, und das zweite war Jesus, ne? Genau, könnt ihr jetzt mal sehen. Jesus unter Herodes, wissen wir auch, der Teufel hat in ganz Bethlehem, Herodes hat alle Babys töten lassen. Warum? Weil der Teufel wusste, irgendwo da muss der Erlöser kommen. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt, aber der Teufel war hinter ihm her. Warum wird heute, ist der Feind so hinter unseren Kindern her? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum es heute so ist, wie es ist? besonders auf die Kinder, ihr Lieben, nicht auf die Alten, nicht auf irgendwelche, auf die Kinder. Der Teufel hasst die Kinder. Warum? Wisst ihr was? Jesus kommt bald wieder. Und es gibt ein Wort, und ich liebe das, das steht, bevor Jesus wiederkommt, in Matthäus 24, muss das Evangelium gepredigt werden auf der ganzen Erde. In Nigeria, in Kenia, in Nairobi, in Asien, überall auf der ganzen Erde. Bis an die Ende der Erde wird das Evangelium gepredigt werden. Wer wird es predigen? Ich glaube die Joy. Ich glaube hier Abby. Ich glaube hier unsere jungen Mädels, so jungen Männer, jeder Einzelne. Gott braucht euch, junge Leute. Ich bin davon überzeugt. Gott braucht unsere jungen Leute. Wie ich vorhin gesagt habe, die Deutschen sind die reiselustigsten und die Schweizer auch. Also krass, ist wirklich wahr. Die siehst du auf der ganzen Welt. Keiner ist so reiselustig wie die Deutschen. Nicht nur reiselustig, aber versteht ihr, ich glaube wirklich auch bereit, Risiko einzugehen. Und ich glaube, Gott nutzt und will eine junge Generation, die hingeht und Gott dient von ganzem Herzen und das Evangelium hinausbringt. Denn wir sehen, das haben wir vorhin schon gesehen, Kinder können Jesus kennenlernen, ihn lieben, ihm dienen, sie können Gottes Stimme hören, prophezeien, sie können Menschen zu Jesus führen, Kinder sind die besten Evangelisten. Sie können Gottes Wort verstehen und interpretieren, nicht kompliziert, die machen es ganz einfach, die lesen es und nehmen es. Und sie können Gott loben und ihm Ehre bringen. Und Gott hat was vor mit unseren Kindern, mit unseren. Denn, und ich gehe da nur ganz kurz durch und möchte euch damit ermutigen, denn Jesus, genau, wir sehen Berufungen unter Kindern, ich mache es jetzt einfach kurz. Überall, es waren Kinder, die Gott gebraucht haben. Ein Jeremia, der von Mutterleib anberufen war. Ein Johannes der Täufer von Mutterleib. Und jedes Kind, auch heute, ist berufen, hat einen Auftrag. Gott hat was mit ihm vor. Der Teufel hasst es und er will es nicht zustande bringen. Und wir sehen, Jesus selber hat die Kinder lieb gehabt. Er hat sie immer bei sich gehabt. Er hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Wer hat sie abgehalten? Waren die Pastoren und die Leiter. Sorry, war das religiöse Volk? Aber es waren die engsten Jünger. Die Apostel haben die Mütter und Väter abgehalten, dass die Kinder zu Jesus kommen konnten. Selbst die hatten keine Sicht. Ist euch das bewusst? Ist uns das bewusst? Und Jesus hat dann gesagt, als er das Geräusch damit kriegte, was ist los? Was ist da? Petrus, Jakobus, Andreas, Thomas, erzählt mal, was ist da los? Was ist da für ein Geschrei? Und dann sagt er, ja, das sind Väter, Mütter oder was weiß ich, die wollen hier mit den Kindern zu dir. Und Jesus, es heißt nicht oft, aber da heißt es, Jesus fuhr seine Jünger an. Er war ärgerlich und sauer auf sie und hat gesagt, hey, Petrus, Jakobus, Thomas, versteht ihr nicht? Lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst sie zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. So, Jesus will, dass die Kinder zu ihm kommen. Was machen wir als Kindermitarbeiter? Wir wollen die Kinder nicht zu uns bringen. Sie sollen nicht in erster Linie, obwohl sie sollen schon auch begeistert von uns sein, aber wir sind nicht, sie sollen nicht uns verehren, sie sollen, wir sind Kanäle, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Jesus nehmen, dass sie Jesus nah sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können sie auch an uns binden und das will ich nicht. Ganz wichtig. So, Jesus hat sie genommen. Jesus sagt, wer ist der Größte? Er nahm ein Kind, stellte es in die Mitte und hat gesagt, hey, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So, Matthäus 21, die Kinder im Tempel. Jesus hat gerade im Tempel die ganzen Verkäufer, die Stände umgeschmissen. Der Zorn Gottes war auf ihm, weil er hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und im nächsten Moment hieß es, da kamen alle Kranken und Behinderten und Lahmen und Blinde zu ihm. Er hat sie geheilt. Und wisst ihr was? Da waren Kinder, im Tempel waren Kinder, die haben geschrien, Hosanna dem Sohn Davids. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren stinkesauer und hat gesagt, hörst du nicht, wie diese da schreien? Kinder beten Jesus an. Krass, oder? Und Gott hat die Kinder, Jesus hat die Kinder gebraucht, ihn anzubeten und auch heute Anbetung durch die Münder der Kinder. Und die stehen nicht so heilig so da. Was wir erleben manchmal auch im Lobpreis ist krass. Die sind einfach da. Ganz anders begegnen sie auch Jesus. Auch wenn sie manchmal noch spielen, denken sie, sind nicht dabei. Aber Gott begegnet ihnen und sie können mit ihrem Lobpreis den Feind zum Schweigen bringen. Weil Gott sagt, aus dem Munde der Kinder habe ich mir Lob und Kraft zubereitet. Genau, das nächste. Gott gebraucht Kinder. 5 Brote, 2 Fische war von einem kleinen Jungen. Der hat sie zur Verfügung gestellt. Gott will unsere Kinder gebrauchen, ein Segen in den Klassen zu sein. Stell dir vor, ein Kind bei dir, ein Levi, 11 Jahre, wie auch immer, der bringt seine Mama mit hierher. Warum? Weil er begeistert ist. Was passiert noch alles? Er ist begeistert von Jesus, hat eine Begegnung mit Jesus und in seiner Klasse erzählt er anderen von Jesus und andere lernen Jesus kennen. Und wir haben hautnah Zeugnisse. Wir haben letztes Jahr eine Familie gehabt mit vielen Kindern und die eine Tochter, voll die Evangelistin, absolut, die ist abgegangen. Ständig, die hat von Jesus erzählt, dann geht sie zu einem Jungen und sagt, hey, warum bist du traurig so und so und erzählt ihr die Not. Und dann sagt sie, hör zu, du brauchst Jesus, der macht dich wieder glücklich. Wer ist Jesus und so weiter. Und dann erzählt sie ihm von ihm am nächsten Tag wieder und dann bekehrt er sich. Und wir erleben das wirklich, die Kinder sind Feuer und Flamme. Ein paar Mädchen, jetzt, ich kenne ein paar, das ist so krass. Und die Mutter kommt jedes Mal und sagt, Doris, was die wieder erlebt hat. So ermutigen. Gott will unsere Kinder gebrauchen. Und denken wir nicht gering von ihnen, sondern Gott hat was vor. Mit deinen Kindern in der Kinderprogramme, Kids Club, Kids Fest, was auch immer. Gott hat was vor. Er bringt die 5 Brote, 2 Fische. Der 12-jährige Jesus selber, er lehrt im Tempel und die Schriftgelehrten alle kriegen ihre Augen und Ohren nicht mehr zu, weil sie sehen, wow, was ist das? Ein 12-Jähriger, der weiß mehr als wir und. Genau. So, Jesus nimmt die Kinder komplett ernst. Er nimmt sie komplett wichtig. Für ihn sind sie absolut auf der Agenda Nummer 1. Wo Jesus waren, waren Kinder. Der hat die nie rausgetan. Also, sorry, aber der hat darum eigentlich kein Kinderprogramm gemacht. Sehe ich in der Kinderstunde, in Dings nicht. So, wir tendieren in den Gemeinden, ich kenne viele Gemeinden, von Anfang an, du kommst in den Gottesdienst, Kinder da, Erwachsene da. Denk, hallo, Leute, wo sollen die Kinder mitkriegen, dass Lobpreis ist? Wie Lobpreis ist? Die meisten Begegnungen, die Kinder haben, ist, oder ganz viel auch, und was sie brauchen, ist im Lobpreis, in der Anbetung. Letztes Mal auch hier im Gottesdienst, einen Kreis mit denen machen, mit anbeten. Kinder stören nicht, sorry, aber ist doch nicht schlimm, wenn die hier rumlaufen. Wir Deutsche sind so komisch verpeilt, ehrlich. In Afrika ist normal, die sind zwischendrin, das ist herrlich. Aber wir sind manchmal, oh, leise und ruhig und pssst. Nicht hier, ich rede nicht von hier. Oh. Aber es gibt so viele Gemeinden, ihr Lieben, auch in Deutschland, in vielen Ländern, wo ich denke, wir haben so Jesus nicht verstanden. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, wo Jesus war, als die Jünger diskutiert haben, wer ist der Größte. Da ging er ins Haus und sagt, hey Petrus, Johannes, worüber habt ihr gesprochen? Wer der Größte ist? Und dann geht er hin und nimmt ein Kind aus der Mitte. Wo kam das her? Es war da, wo Jesus war. Wo Jesus war, waren die Kinder. Krass, oder? Und im Gottesdienst, die Kinder sollten dabei sein, wir sollten sie mit reinnehmen, denn Jesus sind die Kinder absolut wichtig. So, warum will der Feind unsere Kinder zerstören? Nochmal 3 Gründe, könnt ihr euch aufschreiben. Erstens, was ich vorhin gesagt habe, Matthäus 24, Vers 14. Die Kinder hier, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und ihr Lieben, dass das Ende bald kommt, merken wir, oder? Digitalisierung und alles, was wir erleben gerade. Krieg, Kriegsgeschrei, eine Nation gegen die andere, Gottlosigkeit, das ist. Deutschland ist wirklich, Kenia fühle ich mich ehrlich gesagt fast wohler und Uganda, da ist mehr Gottesfurcht, viel mehr Gottesfurcht als hier. Also Deutschland ist wirklich, Gott bleibt mir ferne, aber wir bleiben dran. Eines Tages werden die Afrikaner hierher kommen und uns evangelisieren. Glaube ich echt, das sind Prophezeiungen und ich glaube das auch, also. Wer weiß, weil die haben wirklich noch eine Gottesfurcht. So, das Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Und predigen werden das unsere Kinder. Das nächste ist, Joel 3, Vers 1, und auch Apostelgeschichte steht das. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne, eure Töchter werden weissagen. So, Gott will und wird seinen Geist ausgießen über alle Menschen, nicht nur über die Erwachsenen, sondern auch über die Kinder. Und Gott wird zu ihnen reden, Gott wird ihnen Offenbarungen und Träume geben. Ich möchte ein Beispiel kurz erzählen, das hat mich so berührt. Wir hatten ein Mädchen, das hat seine Tante verloren, 32 Jahre alt, dieses Mädchen 11 Jahre, hat ziemlich drunter gelitten, weil die alle auf dem gleichen Campus wohnen, 2 russlanddeutsche Familien zusammen. Und in einer Stunde letztes Jahr haben wir gesagt, komm, wir hören einfach mal auf Gott und dass Gott zu uns redet und so weiter. Und dann hat dieses Mädchen eine Offenbarung wirklich vom Himmel gekriegt. Ich habe bis heute Kontakt. Die Mutter hat mich gestern noch angeschrieben. Die hat eine Offenbarung vom Himmel gekriegt und hat gesehen, wirklich im offenen Himmel, wie ein riesen Springbrunnen da ist. Und dann kommt ihr jemand und ihre Tante, die gestorben war, stand am Springbrunnen, hat getrunken, dann kam ihr jemand entgegen, strahlend weiß, wunderschön aussehend. Und dann sah sie die Nägel mal und wusste, das ist Jesus. Und dann sah sie auf einer Bank von rechts, da saß ihr Urgroßvater. Und die Sache ist, hat sie mir hinterher erklärt, der ist gestorben vor nicht zu lange davor und hat, sie wusste nicht, ob er errettet war oder nicht. Und Gott hat ihr gezeigt, er ist bei mir. So krass. So Kinder haben Offenbarungen und werden das haben. Und ihr Lieben, die werden es immer mehr haben. Ich habe hier eine ganze Liste voll Begegnungen, die schreibe ich immer auf, was Kinder mit Jesus erleben, die wir selber kennen. Und die Zeugnisse, ich sage immer, schreibst du mir das auf oder frag sie selber, sie schreibt mir das dann auf oder die Mutter. Ein anderes möchte ich euch kurz erzählen. Ein Mädchen auch, die ich sehr gut kenne, sehr, sehr gut, aus unserer Gemeinschaft, die hat ihren kleinen Cousin mit 18 Monaten verloren. Er hatte Herzschmerzen, wir haben lange gebetet, geglaubt und alles und er ist aber dann heimgegangen. Und für sie, damals war sie, ist jetzt 17, das war vor 4 Jahren, war sie 13 Jahre. Und die hat wirklich drunter gelitten. Und ihre Mama hat mir gesagt, jeden Abend vorm Einschlafen, die hat so viel geweint und hat wirklich getrauert um den kleinen Cousin. Das war ganz hart für sie, weil sie ihn alle geliebt haben. Logisch. Baby, oh Mann. Das stelle ich mir auch ganz, ganz, ganz schwer vor. Und dann passiert etwas. Ich lese euch das vor. Ich kann das gar nicht. Sie hat mir das aufgeschrieben. Ich habe gesagt, kannst du es mir aufschreiben? Und ich lese es euch einfach vor. Dann hatten wir einen Gottesdienst bei uns im Glaubenszentrum. 2018 war das, vor 5 Jahren. Und während dem Lobpreis, ich habe während dem Lobpreis Engel mit Jamie gesehen, so heißt der kleine verstorbene Cousin. Alle Engel hatten weiße Gewänder an, die in der Sonne geglitzert haben. Es waren nicht nur Männer, sondern auch Frauen waren dabei. Die meisten von den Frauen hatten ein Dutt, wo hinten ein Kranz den Zopf zusammenhielt, aber nicht alle von ihnen hatten Flügel. Weiter hinten bei dem Eltern-Kind-Raum, wir haben in der Halle so einen Eltern-Kind-Raum, war ein Thron. Um den Thron waren Engel. Einer von den Engeln kam mit Jamie zu mir, ungefähr 5 Meter vor mir. Der Engel ließ Jamie, er konnte schon laufen, runter auf den Boden und Jamie ist zu mir gelaufen. Als der Gottesdienst zu Ende war, stand der Thron oben auf dem Podest. Es standen alle Engel um ihn herum. Auf dem Thron saß Jesus. Und auf seinem Schoß saß Jamie. Sie lächelten und Jamie ist fröhlich. Krass, oder? Und seit dem Tag, ich habe die Mama gefragt, ich habe sie auch gefragt, konnte sie abends wieder einschlafen und die Traurigkeit war weg. Krass, oder? Ich könnte jetzt eine Geschichte nach der anderen erzählen, wo Kinder Offenbarungen oder Begegnungen mit Jesus hatten. Ein Junge, 3 Jahre, noch als letztes, 3 Jahre, hatte bei uns im C-Flur gewohnt mit seinen Eltern. Damals hatten die 2 Kinder. Und da, wo die Familien bei uns wohnen, ist ein Flur. Und dieser Junge hatte immer Angst. Angst, alleine aufs Klo zu gehen, Angst vor das und so weiter. Und dann hat er selber gesagt, ich habe den Teufel gesehen, wie er hier umherläuft und er ist ganz schwarz. Das hat er selber gesagt mit 3 Jahren. Der Junge, das ist 13 Jahre her. Ich habe den Vater neulich angeschrieben, habe gesagt, ich habe ihn noch in Kontakt, habe gesagt, wie sieht's aus mit dem Jungen? Ist er noch bei Jesus? Sagt er, ja, er ist ganz eng bei Jesus. Das nur im Vorfeld, also die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle. Dann haben die gebetet, auch die Eltern, lass ihn doch Jesus sehen und ihm begegnen und so weiter. Dann auf einmal ist er nachts wieder wach, will aufs Klo und dann sagt er, Papa, ich gehe alleine. Und dann geht er alleine aufs Klo und so weiter. Und auf einmal kommt er zurück und sagt, halt, stopp, Papa, nicht die Tür aufmachen, du musst erst Jesus reinlassen. Und er, ja, Jesus ist bei mir. Der hat wortwörtlich 24 Stunden lang Jesus bei sich gesehen, mit 3 Jahren. Am nächsten Morgen, dann ist er eingeschlafen, in Frieden, alles, keine Angst. Am Morgen wachte der auf und dann machen die sich fertig zum Frühstück. Sie gehen zum Frühstück und dann sagt er, der junge Leon, sagt, hey, Mama, lass einen Platz, hier sitzt Jesus. Und keiner sieht ihn, aber Leon sieht Jesus mit 3 Jahren. Setzte sich daneben. Und dann hinterher machen sie sich fertig für den Gottesdienst, wollen den Gottesdienst, hey, eine Tür aufhalten, Jesus muss rein. Die Eltern, also sie haben mitgemacht. Ich sag mal, sie haben mitgemacht. Das ging 24 Stunden. Seitdem hat er einen Durchbruch gehabt und er wusste, Jesus war da. Bis heute, er sagt auch, der Junge geht mit Jesus, der ist klar, der ist feurig, der ist dranbleibend. Bis heute erinnert er sich an das Erlebnis. Ihr Lieben, kein Kind ist zu klein, um eine Begegnung mit Jesus zu haben. Wir müssen unsere Kinder dahin führen, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Dass sie wissen, in einer Zeit wie dieser, egal wohin ich gehe, ich weiß, Jesus ist immer bei mir. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Jesus ist mein Freund, er hört mich, er ist immer bei mir, er liebt mich, er steht zu mir und er nimmt mich an. Und wisst ihr, ich bin sowas von überzeugt, Gott hat was vor mit dieser Generation. Und er will sie gebrauchen und du und ich, wir dürfen die sein, die eine Sicht für sie haben, die aufstehen, die ein Mund für sie sind. Und ich habe Gott gesagt, ich sage, sei es bis zum Tod. Wir wissen nicht, was passiert, was die Zukunft bringt. Wenn wir unseren Mund öffnen, ob wir da in Zukunft vielleicht verfolgt werden, weil wir sagen, hey, wir stehen auch für die Kinder, keine Ahnung. Aber ich möchte aufstehen, ich möchte für die nächste Generation einstehen. Weil wenn wir nicht einstehen, wer dann? Und eine Mutter von Mose, Jochebed und Amram, der Vater, die haben ihr Leben hingegeben, ihr Lieben. Die hätten sterben können. Die Soldaten sind umhergegangen. Wenn der Mose mit 2 Monaten, bis 3 Monaten war er da. Und bis 3 Monate euer Kind hat geschrien, oder? Marc? Frederik? Ja, schreit auch mal, oder? Ist normal. Die schreien. Und wenn das die Soldaten gehört hätten, die hätten ihn umbringen können. Und die war bereit, ihr Leben hinzugeben. Josef und Maria waren bereit, ihr Leben hinzugeben. Was mit dir? Bist du bereit, dich zu investieren und zu sagen, Gott, koste es, was es wolle. Ich bin bereit, aufzustehen, mein Leben hinzugeben und mich in die nächste Generation zu investieren. Ich möchte noch kurz beten. Vielleicht können wir ein bisschen Musik anmachen. Haben wir noch? Dürfen wir noch 5 Minuten nehmen? Okay. Einfach ein bisschen Musik. Und ich möchte dich wirklich ermutigen jetzt, auch selber, wir haben viel gehört über Gottes Plan, über die Nöte der Kinder, die Not schreit zum Himmel. Manchmal wünsche ich, Herr, zeig mir mehr und ich sehe einiges. Weißt du, wenn beim Kindercamp eine kleine Luisa mit 7 Jahren zu mir sagt, meine Mama ist von 1 Jahr in die Psychiatrie gekommen, jetzt bin ich getrennt von ihr. Ich habe so eine Sehnsucht. Jeden Tag sagt sie, ich möchte meine Mama sehen. Am Samstag sehe ich sie. Um 10 Uhr war das Camp zu Ende. Sie sagt, Doris, um 11 gehe ich mit ihr schwimmen. Ich kann es kaum erwarten. Aber ich darf nicht zu ihr. Weil sie ist noch im Krankenhaus. So eine Not, ein Schrei in den Herzen der Kinder. Manchmal denke ich, Gott, lass uns das fühlen mal. Was das für so ein kleines Mädchen bedeutet. Mama nicht da, Papa ist weg. Verstehst du, hat kein Papa. Und was das bedeutet, lass uns mal die Not fühlen. Und ich sage immer, Gott, gib mir ein Herz, was berührt ist, dass mir das nicht egal ist, was da passiert, sondern dass wir echt berührt sind. Dass wir sagen, Gott, wir sind bereit, uns wirklich dieser Generation hinzugeben. Wir sind bereit, den Kindern zu dienen, koste es, was es wolle. Aber ich will Gottes Herzschlag spüren. Danke. Ich möchte dich echt ermutigen, wenn du auch sagst, yes, ich will. Gott, hier ist mein Herz. Nimm dein Herz und sag Gott, halt dein Herz hin und sag, koste es, was es wolle. Gottes Herz schlägt für die Kinder. Ich weiß das. Gottes Herz, er hat so ein Schrei. Jetzt die Tage habe ich gebetet und ich habe so gespürt. Gott hat so ein Schrei im Herzen. Wer ist parat, der nächsten Generation zu dienen? Wer ist parat, hinzugehen und sich ihm wirklich, dass sie mir nahen können? Wer ist parat, hinzugehen? Ich glaube, Gott sucht Männer und Frauen. Gott sucht Gefäße und sagt, ich kann nicht, ich bin unfähig. Aber es braucht nur ein Herz. Es braucht keine Bildung in erster Linie. Schön, wenn du es hast. Aber in erster Linie braucht es ein Herz, was offen ist für Gott und sagt, was bereit ist, wirklich der nächsten Generation zu dienen, was bereit ist, die Not der Kinder zu sehen. Und wenn du das wirklich möchtest und sagst, ich bin bereit, vielleicht einfach steh auf, nur wenn du das willst. Wenn du sagst, ich bin bereit, ich höre den Ruf Gottes, ich will den Kindern dienen, ich will da sein für sie, ich will mich hingeben, ich will sie sehen mit deinen Augen, ich will ihnen dienen. Möchte ich einfach ermutigen, steh auf und gib einfach dein Herz zu Gott. Das ist alles, was er will. Er will nur dein Herz. Er will nur deine Bereitschaft. Und er wird dir helfen. Einfach, dass dein Herz weinen kann. Und ich merke, dass meist was geschieht. Auch bei mir ist echt oft im Gebet einfach, dass Gott mir sein Herz zeigt und dass ich so eine Not empfinde. Aber nur bewegte Herzen werden was bewegen, sonst werden wir nichts bewegen. Und ich glaube, Gott möchte unsere Herzen bewegen, dass wir wirklich beten, schreien, weinen können, auch für die Kinder, im Gebetskämmerchen alleine oder in der Gruppe, aber dann auch parat sind, Dinge zu tun. Und ich denke, auch im Gebet, so viel beginnt im Gebet. Ich habe gemerkt, alles, was Gott tut, es beginnt im Gebet. Er zeigt mir sein Herz, er öffnet mir Augen des Herzens, dass ich sehe, wie er sieht. Danke, Vater. Und bete du selber. Sag deine Not vor Gott. Sag ihm, was du willst. Sprich das selber aus. Und sag Gott, ich will. Ich gebe mich einfach hin. Ich bin einfach ein Gefäß. Ich will. Ich will der nächsten Generation dienen. Ich will parat sein. Zeige mir wo. Aber ich will. Und ich möchte dich ermutigen. Bete du selber. Sprich selber mit ihm. Danke, Vater. Danke, Vater, 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 ich danke dir, dass du die Kinder nicht vergessen hast, oh Gott. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du den Schrei der Kinder in unserem Land noch hörst, oh Gott. Die Verletzten, die kaputten Kinder, die so viele Schläge, Gewalt, sexueller Missbrauch und all das erleben. Danke, Vater, dass du den Schrei siehst in unserem Land, oh Gott. Danke, Vater, dass du die Kinder liebst, oh Herr. Danke, Vater, dass du wirklich ein Herz für sie hast, oh Herr. Vater, und ich danke dir echt auch, dass du uns Gnade gibst, dass wir sie sehen mit deinen Augen, dass wir spüren, wie du spürst, oh Gott, dass es das nicht egal ist, sondern dass wir sehen, auch jedes einzelne Kind ist wichtig, oh Herr, weil es dir wichtig ist, oh Herr. Jedes Kind ist dir wertvoll. Jedes Kind sollte auch uns wertvoll sein. Vater, ich danke dir, dass du uns so deine Augen gibst, oh Herr, dass du uns dein Herz gibst. Vater, wir sagen einfach, hier sind wir. Hier sind wir. Wir geben uns dir hin, oh Vater, und wir wollen der nächsten Generation dienen. Wir glauben dir nochmal für eine Ausgießung deines Geistes über die Kinder, Herr. Nicht all unsere Bemühungen bringen es hin, sondern wir brauchen, dass die Kinder eine Berührung haben mit dir. Vater, wir wollen sehen hier in Berlin, in Potsdam, überall wo wir sind, dass Kinderdienste hervorkommen, oh Gott, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Vater, dass Mitarbeiter bereit sind, sich hinzugeben, dass Mitarbeiter Ja sagen und sagen, ich bin bereit, mich dem hinzugeben, ich bin bereit, den Kindern zu dienen. Ich bete für junge Männer, für junge Frauen, ich bete für Väter und Mütter. Vater, ich bete für in unserem Land, dass wir aufstehen als Christen, dass wir sagen, wir erheben unsere Stimme für die Kinder. Wir schauen nicht länger zu, wie der Teufel unsere Kinder kaputt macht, sondern wir stehen auf, wir bringen sie vor deinen Thron. Vater, ich bete, dass du in uns etwas bewirkst und bewegst, oh Herr, dass wir gerührt sind, dass wir berührt sind und sagen, hier sind wir, sende uns, gebrauche uns, nimm uns hin. Vater, ich danke dir einfach dafür. Ich danke dir, dass du was vorhast. Ich danke dir, Vater, dass du reden willst. Ich danke dir, Vater, dass du Zukunft und Hoffnung hast für die Kinder, oh Herr. Dass du Zukunft und Hoffnung hast, oh Herr. Vater, dass du einen Plan, eine Perspektive hast für unsere Kinder in unserem Land, oh Herr. Auch hier in Berlin, hier in Hellersdorf, dass es immer heller wird, oh Herr. Dass dein Licht leuchtet, dass dein Leben fließt, dass in Potsdam dein Leben fließt. Vater, an jedem Ort, wir wollen das sehen, oh Gott, dass Kinder errettet werden. Wir wollen sehen, wie Kinder zu dir kommen. Wir wollen sehen, dass Kinder wirklich ergriffen werden von dir und in eine Beziehung zu dir kommen. Dass sie dich kennenlernen als ihren besten Freund, oh Herr. Wir glauben dir, dass du größer bist als alle Umstände. Wir glauben dir, dass du Kinder rausziehen willst aus Elend, aus Sumpf, oh Herr. Dass sie dich, den Freund Jesus, kennenlernen, in Beziehung zu dir kommen, Vater. Ich danke dir einfach dafür. Danke, Vater. Danke, Herr. Shekurabakurabakasheta diana. Danke, Vater, dieto kurra bakara bara 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 kurra bakara bara 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 bara. Vielleicht können noch zwei, drei Leute, aber die es am Herzen haben, komm nach vorne und bete. Steh ein für die Kinder in unserem Land. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Kommt einfach nach vorne und betet. Danke, Vati.
Vater, wir danken dir, dass du Kinder siehst und dass du sie liebst und dass du eine hohe Berufung auf ihr Leben gelegt hast. Und wir halten dir die Kinder in Deutschland hoch und wir beten um Gnade und um Gunst und um Ausgießung deines Heiligen Geistes auf die Gemeinden, auf alle Christen, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind, wirklich in die nächste Generation zu investieren. Das ist der größte Schatz ist, in die junge Generation zu investieren. Vater, wir beten um ein neues Feuer für Kinderdienst in Deutschland, um neue Leidenschaft und um wirklich geisterfüllten Kinderdienst in Kraft und in Wahrheit, dass Kinder auch aus kaputten Familien wirkliche Begegnung mit dir haben, die ihr Leben transformieren, wo sie zum Segen gesetzt werden für andere. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Und du bist gekommen, um Kinder wirklich in deine Gegenwart zu rufen, in dein Reich zu rufen und sie zum Segen zu setzen für viele. Und dafür beten wir in Deutschland, dass eine junge Generation dich wirklich kennt. Wir beten, dass die junge Generation dich kennenlernt. So kennenlernt, dass ihnen das niemand rauben kann aus dem Herzen. In deinem Namen, Jesus.
Vater, wir danken dir, dass du uns, oh hier die Augen aufmachst, Vater, dass du uns benutzt, Herr, einfach mal für deine liebenden Kinder zu stehen, für alle Kinder in Deutschland. Vater, danken wir dir, dass du uns die Augen heute geöffnet hast, dass wir sehen, wie wertvoll die sind, jeden einzelnen Kind. So wertvoll, Vater, das sind eigentlich deine Schätze. Vater, du gesagt hast, wenn du groß sein wirst, Vater, sei so klein wie den Kindern. Wir danken dir, dass du wirklich Kindermitarbeiter überall in dieser Stadt, in diesem Land, wirklich diese Vision zeigt. Oh, wie wertvoll Kinder sind. Wir gehen so immer nach Schätze. Wir denken, Geld reicht nicht. Wir wollen nach Geld suchen. Wir wollen nach Reichtümer. Wir wollen so großartige Dienst bauen, Vater. Aber wir haben so viele Kinder um uns herum. Vater, ich bete vom ganzen Herzen, dass du Augen öffnest, dass wir Schatz an diese Kinder sehen. Dass wir sehen, so wertvoll wie sie sind. Und dass du uns bereit stellst, ja, für diese Kinder zu kämpfen, für diese Kinder zu stehen, wo auch immer wir sind, in welcher Lage auch immer wir uns befinden, Vater, in der Gemeinde, Vater, zu Hause, als Eltern, Vater, in der Familie, diesen Schatz zu sehen und danach zu gehen, Vater, mit allen Ressourcen, die wir haben, mit allen Kräften, mit ganzem Herzen, Vater, ich bete, dass du uns ausrüstest, dass du uns die Vision gibst, Herr. Ohne Vision geht das Volk zugrunde. Ich bete, dass wir Vision aufwachen heute, dass das Volk, wir angefeuert werden, diesen Schatz zu sehen und den wirklich danach zu jagen, Vater, mit allem, Vater. Ich danke dir, dass du uns alles zur Verfügung gestellt hast, ja. Du hast uns schon alles gegeben, alles ist in uns, Vater, um den Kindern zu dienen, ja. Oh, Vater, dass wir uns hingeben. Ich bete für diese demutige Herzen heute Morgen. Heute, Vater, dass wir demutig vor dir kommen und du wirst es durch uns machen. Ich danke dir, Vater, dass deine Hand schon ausgestreckt ist, ja, alle Kinder die in dieser Nation zu segnen, im Namen Jesus. Vater, wir sprechen deinen Segen auf Kinder heute, die depressiv sind, die Hoffnung verloren haben. Wir beten, wir sprechen dein Shalom. Wir sprechen dein Shalom, Vater, aus dem Thron der Gnade, Vater. Wir sprechen dein Shalom. Dass du sie berührst durch deinen lieben Heiligen Geist. Vater, heute gerade, wie wir stehen, in Einheit, wir beten, dass der Fluss des Segens fließt aus dem Himmel und berührt jeden Kind, ja. Jeden Jahr steht für viele Kinder. Oh, Vater, so wie wir gesehen haben heute, einsamen kann so wirklich ein Wald, daraus kann ein Wald entstehen, Vater. Und wir beten,
für Kinder hier in dieser Stadt, dass diese Wald entstehen wird. Im Namen Jesus. Wir danken dir für Innovation, für Ideen, dass du schenkst in unsere Dienste. Ich danke dir für Kräfte, da wo wir sogar schwächer geworden sind, Herr. Ich danke dir, dass in dir unsere Stärke erneuert werden. Im Namen Jesus. Ich danke dir, dass wir aus diesem Ort, aus diesem Dienst, Vater, erquickt werden, gestärkt werden, Vater, motiviert werden zur Ehre deines Namens. Vater, wir danken dir im Namen Jesus. Halleluja.
Ja, Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Hoffnung und der Zukunft bist. Egal wie der Zustand ist, egal wie die Umstände sind hier in Deutschland oder weltweit, Herr. Du bist der Gott der Hoffnung und du bist der Gott der Zukunft, auch für die Kinder. Vater, wir beten für Erntemitarbeiter. Du sagst, dass du der Herr der Ernte bist, dass du Erntemitarbeiter aussendest, gerade auch in dem Bereich des Kinderdienstes, Herr, weil du Menschen berufst, Herr, auch hier in unseren Reihen, Herr. Danke, Vater, die sagen, ja, hier bin ich, sende mich. Und wir beten für diese Erntemitarbeiter, die bereit sind zu gehen. Vater, und wir sprechen auch aus, dass unsere Kinder nicht die Beute des Feindes sind, sondern dass du der Gott bist, der Hoffnung und Zukunft gibt. Vater, auch das Volk Israel hat gesagt, bring uns nicht in dieses Land, das sind Riesen. Und unsere Kinder werden die Beute dieser Riesen sein. Nein, diese Riesen waren das Brot für Israel. Vater, und wir beten dafür, dass gerade das Wort wieder kommt, Herr. Nee, sie werden diejenigen sein, die das Land einnehmen werden. Vater, und das sprechen wir auch aus über die nächste Generation hier in Deutschland, dass sie zurück zu Gott gehen, dass sie das Land einnehmen werden, Herr. Danke, Vater, für deinen Heiligen Geist, den du aussendest, dass unsere Söhne und Töchter weissagen werden. Danke, Vater, dass sie Träume haben werden, Visionen sehen werden, weil dein Geist ihnen begegnen wird und sie ausrüsten wird, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Yes. Halleluja. Danke, Vater.
Halleluja. Amen. Amen. Wow. Stark. Vielen Dank. Oh Mann. Also, im Kinderdienst zu sein, bedeutet auch fit zu sein. Ja. Also vielleicht schon aufgefallen, aber immer die dünnsten und fittesten Leute immer im Kinderdienst. Ja, sag.
Ich hatte am Vormittag wirklich starken Eindruck bei der Gebetszeit, dass Gott hier jemanden wirklich gebrauchen will, neue Kinderlieder ins Land zu bringen. Also guckt mal, wie ihr die Person seid und sagt ja dazu. Also weil Gott sucht Gefäße, denen er es ausgießen kann. Und er möchte so gern da irgendjemand gebrauchen.
Amen, Dankeschön. Dankeschön, ja, wow. Genau, Kinderlobpreis, ich sag euch, als ich hierher gekommen bin zur Kinderstunde, so Kinderlobpreis war mir davor niemals so sehr bewusst, was da für eine Tiefe und Segen drauf liegt, ja. Weil ich glaube, auch nicht nur für die Kinder, auch wenn du das mitnimmst in die Gemeinde, auch für die Erwachsenen, dieses Lobpreis auch mit dem ganzen Körper, ja. Wie oft ist es, dass wir im Lobpreis einfach nur dastehen oder wenn wir unsere Hände heben, ist einfach irgendwie so eine gewisse, ja, so macht man das halt, aber mit dem ganzen Körper vollkommen zu tanzen und Gott zu dienen, das macht, es ist wirklich, geht richtig tief. Geht richtig tief. Oh ja, leg dich gerne hin. Süße. Die Kleine. Mittagspause. Bleib ruhig liegen, lass sie ruhig. Genau. Vielleicht können wir das Licht vorne ein bisschen ausmachen, dass sie besser schlafen kann. Ja, so gut, genau. Lobpreis, wenn ihr da mehr Fragen habt, geht ruhig auch auf Joy Elena zu oder auf meine wunderbare Frau Theresa, die gerade da ist, sich heute so gut um all meine Kinder kümmert. Dann machen wir nochmals. Oh! Du willst Geschenke verteilen? Und springen. Wow, sehr gut. Genau. Wo war ich hingeblieben? Ach genau, meine wunderbare Frau, genau, die ist da hinten, mit der könnt ihr auch reden, auch im Lobpreis, kennt sich mega aus. Allgemein im Kinderdienst, sie kann euch
alle Fragen beantworten, denn keiner weiß so viel wie meine Frau. Immer wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich jetzt auch zu ihr. Also ich sag's euch. Das ist oft der Fall. Was ich als nächstes machen wollte, und zwar wollte ich gerne ein Opfer einsammeln. Ja? Finanzen ist ein Thema, was auf jeden Fall in den Kinderdienst gehört. Denn wir brauchen Finanzen im Kinderdienst immer, oder? Ressourcen, das ist wichtig. Aber ich mache jetzt nicht hier ein Opfer, weil wir irgendwie euer Geld brauchen. Wir haben alles hier kostenlos, wir haben euch eingeladen. Das Opfer, was jetzt eingenommen wird, das geht auch keineswegs hier wieder rein. Ich möchte Ernst und Doris segnen, komplett. Alles, was wir heute einsammeln, geht an euren Dienst, Ernst und Doris. Denn ich sag's euch so, Ernst und Doris, für mich sind sie ganz klar gesegnet, auch hat Gott sie einfach gestellt, hier in Deutschland voranzugehen für den Kinderdienst. Und haben sehr viel bewegt hier in diesem Land. Sie haben sehr viel bewegt und machen sehr viel im Kinderdienst, haben viel auf dem Herzen. Jetzt mittlerweile auch weltweit immer mehr, was sehr schön, dass es weltweit ist. Aber ich freue mich am meisten, dass es auch für Deutschland vor allem ihr Herz brennt. Und wir lesen das in der Bibel immer, dieses Gleichnis von Saat und Ernte. Und ich glaube, wenn du Christ bist und Jesus glaubst, dann ist dieses Prinzip, dann glaubst du auch an dieses Prinzip. Und ich habe es so oft, dieses Prinzip erlebt und geprüft, und immer wieder sehe ich, wie Gott sich einfach zu seinem Wort stellt. So, wenn wir säen, können wir auch eine Ernte erwarten. Und es ist schlau, wenn du in fruchtbaren Boden säst. Ja? Deswegen gehe ich auch voll in den Kinderdienst, weil Kinder sind fruchtbarer Boden. Und deswegen gebe ich gerne in den Kinderdienst. Ich unterstütze so gerne Kinderdienste, ich unterstütze so gerne Ernst und Doris. Und das Geld, was du hier gibst, das brauchen nicht die, damit sie zurückfahren können, damit sie genug sich Benzin kaufen können und so. Das brauchen sie nicht. Aber wir geben es ihnen um unsere Willen auch, damit wir Teil sein dürfen an ihrem Dienst. Ja? Mit dem Geld, was wir sind, dürfen wir teilhaben an ihrem Dienst. Das ist ein Privileg. Ja? Und so denke ich ganz oft, wenn ich gebe, hey, es ist ein Privileg für mich, anderen zu geben. Und wenn du sagst, ja, aber bei mir sieht es finanziell nicht so gut aus, da würden jetzt vielleicht manche sagen, ja, sei ganz frei, gib, was du möchtest. Aber ich sage dir, dann solltest du erst recht geben. Weil wenn jemand zu wenig hätte, ja, ein Bauer zu wenig hätte, dann würde ich sagen, er musst du vielleicht mehr aussäen, damit du mehr ernten kannst. Ja? Wenn du mehr haben, du musst vielleicht mehr aussäen, um mehr zu haben. Wenn du treu bist und da gibst, wo Gott es dir zeigt, wirst du auch empfangen. Und ich sage euch, so viele, ich würde sagen, die meisten Zeugnisse in meinem Leben haben damit zu tun, wo ich gegeben habe und Gott mich wieder versorgt hat. Ja, so viele Zeugnisse, wie Gott versorgt. Und persönliches Zeugnis auch von mir, früher habe ich sehr oft gedacht, ich hatte schon lange einen Ruf für Kinder auf meinem Leben, aber ich habe immer gedacht, okay, ich muss aber was Richtiges studieren und einen richtigen Job machen, denn mit Kinderdienst kann man keine Familie versorgen. Mit Kinderdienst, weißt du, das ist der Grund, warum vielleicht auch viele Männer nicht da sind. Wir glauben, mit Kinderdienst, wie willst du denn da deine Familie versorgen? Und ich habe gedacht, ich muss sehr erfolgreich sein, vielleicht ich war gut in Physik, Wirtschaft, wollte Wirtschaftsingenieur, habe ich studiert und wollte ein bisschen Unternehmer werden und so. Und Gott hat mir aber klar gezeigt, hey Marc, was für eine Vision habe ich dir eigentlich aufs Herz gelegt? Und ich musste mich dazu entscheiden und sagen, okay Gott, ich gebe das ab, wo ich dachte, dass ich die Versorgung meiner Familie in meiner Hand habe. Die Versorgung meiner Familie soll in deiner Hand liegen. Und ich will dir einfach treu sein. Und ich muss dazu sagen, natürlich, meine Frau hat mir dabei sehr, sehr, sehr geholfen. Sie hat gesagt, hey Marc, du musst nicht für die Familie das irgendwie Geld reinbringen, sondern wir wollen in erster Linie Gott gehorsam sein. Und das Wichtigste ist, weißt du, ich lebe lieber in einer Lehmhütte als im größten Schloss, wenn es der Ort ist, wo Gott mich haben möchte. Das ist viel schöner. Wirklich, im schönsten Schloss. Stell dir vor, du lebst wirklich in Saus und Braus im schönsten Schloss, aber du weißt ganz genau, eigentlich bin ich hier nicht richtig. Hier soll ich nicht sein. Dann bin ich lieber in Afrika in einer Lehmhütte und weiß, wenn ich genau weiß, das ist der Platz, den Gott für mich hat. Total. So, genau, lasst uns jetzt gleich einfach geben. Gib, was auf dem Herzen hast. Frag jetzt auch einfach nochmal Gott, was du vielleicht geben sollst. Und ich möchte dich ermutigen, das, was du gibst, dass du es nicht verlieren wirst, sondern dass du es investierst in Gottes Reich, dass du investierst in den Kinderdienst und dass es überreich zu dir zurückkommen wird. Okay? Ich überlege gerade. Ja, nee, alles gut. Ich werde jetzt beten, vielleicht können wir hinten noch eine Musik anmachen, irgendwie im Hintergrund. Genau, und dann bete ich einfach für das Opfer und dann Können wir es, einfach den Kopf rumgeben. Danke, Jesus, Herr, dass du gut bist, Herr. Danke, dass du so reich versorgst, Herr. Danke, Jesus, Herr, alle Reichtümer, Herr, gehören am Ende dir. Du bist es, der alles gemacht hat auf dieser Welt, Herr. Du bist es, Herr, der Wachstum schenkt, Herr, der den Regen schenkt, Herr, der Ernte schenkt, Herr. Du bist es, Herr. Jesus, wir wollen dir ganz vertrauen, Herr, in dem, was wir haben, in dem, was wir brauchen. Danke, Jesus, Herr, dass du es weißt, Herr. Jesus, und wir wollen ganz gehorsam sein, Herr, in unserem Geben. Jesus, du siehst, Herr, wo die Nöte von jedem Einzelnen hier sind, Herr. Jesus, Herr, und auch wenn vielleicht die wirtschaftlichen Lagen und so was in dem Land vielleicht manchmal schwer sind, Herr, und schwer aussehen, danke, Jesus, Herr, dass wir nicht abhängig sind von diesem Land, Herr, von der Volkswirtschaft dieses Landes, sondern dass wir abhängig von dir sind, Herr, und dass du nicht in der Krise bist. Du bist nicht in der Finanzkrise, Jesus, Herr, sondern du, Herr, Herr, hast Gold und Reichtümer, die unbegrenzt sind. Jesus, ich bete jetzt einfach, dass jeder genau das gibt, Herr, was du ihm aufs Herz legst, Jesus, Herr. Und dass das, was wir jetzt einsam wirklich ein Segen ist, auch, Jesus, Herr, für den Dienst von Doris und Ernst. Halleluja, Amen. Genau, ja, dann will ich einfach das Körbchen rumgeben, genau. Vielleicht, ja, dann kannst du einfach ein bisschen rumgehen, genau, ist okay. Halleluja. Ja, es kann sein, ach so, genau. Ja, das erzählt euch. Als nächstes kommt die Joy nach vorne. Genau, wir warten noch einen Moment. Jesus, ich bete auch für jeden Einzelnen, der hier ist, Jesus, der im Kinderdienst ist, Herr, dass er deine Versorgung immer erfahren wird, Herr. Jesus, Herr, dass du, dass jeder erfährt, dass du ein großzügiger Gott bist, Herr. Und dass Leute den Mut haben, wirklich, Herr, hinauszugehen, Herr. Und vielleicht nicht wissen, wie Versorgung kommt, wie das alles funktioniert, aber sich wirklich kühn auf dich verlassen werden, Herr. Und du ihnen zeigen wirst, dass du ihr Versorger bist. Danke, Jesus. Amen. Ich habe das so stark erlebt, wie Gott mich versorgt. Okay, jetzt, ihr habt es vielleicht schon gesehen, es gibt hier so ein paar Sticker und hier hinten ist auch immer dieses Logo. Friday, kannst du die Musik ausmachen wieder? Dankeschön. Friday's Logo. Und zwar, ja, ist das eine neue Schule, die gestartet wird, aber ich will nicht zu viel sagen. Ich habe gedacht, die Joy wird uns kurz erklären, was die Vision von Friday ist, was wir machen. Die Joy hat die ganze Zeit davor gesagt, Marc, wie soll ich das machen? Das war deine Idee und du bist noch... Er hat gesagt, ja, aber du sollst trotzdem machen, weil ich möchte meine Leute herausfordern. Und ich glaube auch, dass es eh viel schöner ist, ihre Stimme hier noch zu hören. Ja, deswegen, sag doch mal, was Pride Light ist.
Danke, danke. Ja, also ich darf mich kurz hineinnehmen in die Vision von Bright Light. Und zwar habe ich am Anfang, will ich euch einen Bibelvers gerne zeigen. Haben wir den da? In Matthäus, wenn ich lese ich ihn einfach so vor. Ah, da. Matthäus 5, 15 bis 16. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werken sehen und euer Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Genau, und das ist unser Herz wirklich von Bright Light. Hey, wir wollen wirklich Menschen zurüsten, hey, Menschen trainieren, dass sie nicht länger irgendwie ihr Licht verstecken, hey, sondern dass sie anfangen zu leuchten. Hey, wir sehen öfters, dass Menschen eine große Vision oder eine Prophezeiung auf ihr Leben haben, aber dann nicht wirklich wissen, hey, wie sie die nächsten Schritte weitergehen können darin. Und ja, man sieht auch öfters, dass irgendwie Kinderdienste vielleicht vergessen werden oder langweilig werden oder öde werden, aber hey, unser Herz ist es, da wirklich ja, einfach praktisch zu helfen, zu sagen, hey, unser Herz ist, dass wir wollen, dass der Kinderdienst in Deutschland, hey, anfängt zu leuchten und zu brennen. Dass Deutschland bekannt wird für ihren guten Kinderdienst, amen? Und ja, das ist wirklich unser Herz. Und das wollen wir einfach ganz praktisch machen, indem wir einfach unser Herz und unser Feuer teilen, unsere Erfahrung, die wir, oder unser Wissen, das wir die Jahre irgendwie aneignen durften, und einfach indem wir unseren evangelischen Kinderdienst, evangelistischen Kinderdienst öffnen, und auch Schulungen und Seminare wie heute einfach bereitstellen, um sich fortbilden zu können, indem wir einfach Leute einladen, wie Doris und Ernst. Danke, dass ihr auf jeden Fall da seid, und es ist echt eine Ehre, dass ihr für uns da das einfach teilen durftet. Genau, und das, die Seminare werden bis jetzt noch überwiegend natürlich immer in Hellersdorf stattfinden, aber wer weiß, Gott hat immer noch größere Pläne vor. Ja, und das dürfen wir mit der Zusammenarbeit von der Lichtblickgemeinde machen und Kinderkirche, die christliche Kinderkirche, Kidsfest Kinderkirche, das war der Name, sorry. Hope for One ist ja auch ein Name. Genau, und das ist einfach unser Herz. Hey, wir wollen wirklich anfangen, hey, praktisch zu helfen durch Seminare und anderen, hey, dass der Kinderdienst wirklich stark wachsen kann und leuchtet. Hey, das ist Bright Light, wirklich Leiterschaft, Jüngerschaft und Kinderdienst.
Sorry, bleib hier vorne. Iliana und Elia kommt auch noch vor. Alle drei kommt mal kurz nach vorne. Genau, hast du super gemacht. Wir geben mal super Klatsch für Joy, okay? 1, 2, 3. Wir müssen nochmal machen, beim Superklatsch müssen wir aufspringen und klatschen. Das haben viele noch nicht verstanden. Deswegen machen wir es nochmal, okay? 1, 2, 3. Superklatsch. Okay, die meisten wenigstens. Sehr gut. Genau, die Vision, die Joy hat das echt super gemacht, ja? Und guck mal, was für ein Style Joy einfach hat von Klamotten immer. Auf den Punkt, oder? Auf den Punkt, ne? Dann merkt man, ich merke, wie ich alt werde, wenn ich neben ihr so stehe. Kein Witz, ja? Nein, das Herz ist einfach, wir wollen Leute ausbilden, wie Joy gesagt hat, für den Kinderdienst Verantwortung zu übernehmen und Leiter zu sein. Und diese drei hier, Iliana, Elena und Joy, die machen schon viel im Kinderdienst, aber ich sehe in ihnen nicht Mitarbeiter im Kinderdienst, sondern ich sehe Leiter in ihnen. Und wir wollen Leiter ausbilden hier bei Bright Light. Wir wollen das Feuer weitergeben für Kinderdienst. Das brennt so auf meinem Herzen und auch schon auf dem Herzen von diesen drei hier vorne, ein Feuer für den Kinderdienst. Wir sagen nicht, wir machen Kinderdienst und vielleicht werde ich irgendwann mal, bin ich für was Höheres berufen, ja, wie Ernst das heute Morgen mal kurz gesagt hat. Nein, wir glauben, Kinderdienst ist einfach so ein Schlüssel, dieses Land zu verändern. Und es ist verrückt, ja, ich bin verrückt. Wir haben nicht irgendwie, dass wir krass irgendwas können oder besonders ist, aber wir träumen einfach davon, dass Deutschland dafür bekannt ist, so einen guten Kinderdienst zu haben, weltweit. Dass Leute hierher kommen, sich das angucken. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, wir wollen das hier starten. Wir wollen, dass Leute von ganz Deutschland nach Berlin kommen, um zu gucken, um zu lernen von uns. Und es war viel zu lange nicht der Fall und es ist Zeit, dass wir das starten, genau. Und ich will kurz für die drei einfach noch beten, vielleicht könnt ihr einfach mitbeten, ja. Sie segnen und danach habe ich ihnen allen eine Aufgabe gestellt, dass sie kurz ein Zeugnis geben noch. Vom Kinderdienst, was ihr Herz so entflammt hat. Ja? So ein bisschen. Genau. Vielleicht könnt ihr eure Hände ausstrecken. Genau. Halleluja, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du gut bist, Herr, und dass du uns zurüstest, Herr, mit all dem, was wir brauchen. Danke, Jesus, Herr, für Iliana, für Elena und für Joy. Danke, Jesus, Herr, dass du sie hierher gesandt hast, Jesus, Herr, um auch weiterzugehen, Jesus, Herr, Verantwortung zu übernehmen, Herr, und wirklich nicht nur einfach Soldaten in deinem Herz zu sein, sondern wirklich Generäle zu sein, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du sie ausgerüstet hast und Großes mit ihnen vorhast, Herr. Herr, dass sie, Herr, wirklich Persönlichkeiten in ihrer Generation sein werden, Herr, die Vorbild sind, Herr, für viele, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Wie oft, Herr, rufen wir danach nach wieder starken Männer und Frauen Gottes, die vorangehen, Jesus, Herr. Und das bete ich aus über das Leben von diesen drei Frauen, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass sie, Herr, starke Frauen Gottes sein werden, Herr, die vorangehen werden in diesem Land, Herr. Und für ihre Generation wirklich dieses Land, Herr, zu verändern, die Welt zu verändern, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr. Halleluja. Ich hatte das heute auch vorhin beim Gebet den Eindruck, dass heute hier einige sind, wo Gott euch befördern will auf die nächste Stufe.
auf die nächste Stufe, dass ihr neu anfangt, neue Verantwortung zu übernehmen, neue Bereiche, die euch Gott anvertrauen wollt. Und vielleicht bist du noch unsicher und denkst, wie soll ich das machen? Aber Gott sieht mehr in dir. Er sagt zu dir, du tapferer und starker Held. Das hat er zu Gideon gesagt und das sagt er zu dir, du tapferer und starker Held. Und danke, Jesus, Herr, dass du uns anders siehst, als vielleicht die Welt uns sieht oder wir uns selbst sehen, Herr. Du siehst Größeres in uns, Herr. Halleluja, wir wollen das nicht verpassen, Herr, sondern das alles abholen. Amen. Amen. Halleluja. So, und jetzt die drei, wollen wir einfach mal kurz nochmal Zeugnis hören aus dem Kinderdienst. Ist das gut? Ja, dann haut mal raus. Willst du anfangen? Iliana
fängt an. Also was mich persönlich sehr viel fasziniert hat und sehr, sehr kostbar ist für mich, wenn ein Kind sein Leben Jesus gibt, die Ernsthaftigkeit, die das und die Entscheidenheit die und die große Glaube. Also wenn Kinder beten, es passieren Wunder. Wenn Kinder beten, da kommt die Sonne raus, da gehen Schmerzen weg, da werden Sachen gefunden. Also mit so einem sauberen Glaube. Und das ist sehr kostbar für mich. Und dann verstehe ich immer wieder, was Jesus meint, wenn er sagt, seid wie die Kinder. Also ich begreife das. Also seid wie die Kinder mit diesem großen Glaube und alles einfach so nehmen, wie man das sagt. Das ist.
Also mich begeistert es auch total, dieser einfache Glauben, den Kinder haben. Und ich liebe auch einfach ihre Ehrlichkeit und ihre Lebendigkeit. Und ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier. Ich glaube jetzt erst das 3 Wochen. Am Sonntag, ja. Nee, da ist schon der 4. Sonntag, glaube ich. Okay, ist ja auch egal. Ich bin noch nicht so lange hier und der Kindergottesdienst hier, wo ich das erste Mal dabei war, da waren halt 4 Kinder und ich habe voll für Wachstum gebetet. Und jetzt habe ich letzte Woche habe ich Kindergottesdienst gemacht. Und dann waren 9 Kinder da und ich war so, wow, voll cool. Und ein Junge war zum ersten Mal da, der Levi, der Name ist heute schon gefallen. Und ich habe noch nie so krassen Hunger bei Kindern gesehen wie bei ihm. Er hat so viele Fragen gestellt und er hat so Hunger nach Gott und das war so ermutigend irgendwie. Und ja, der hat seine ganze Familie mitgebracht und gestern kam er sogar zur Kinderstunde und ja, Gott tut was Gutes, hat noch was richtig Großes mit ihm vor, genau.
Ja, danke. Bei mir war auch so ein Highlight bei unserem Kindercamp, als wir das Video gezeigt haben. Da war so ein Mädchen, das kannte ich schon ein bisschen vorher, sie kommt so aus schon schlimmen Verhältnissen einfach, ne? Also das ist, ja, sozialen Brennpunkt und ich wusste, dass sie einfach generell immer ein bisschen abweisender ist zu Gott und nie wirklich aktiv Schritte gemacht hat, sondern ach, ne, ich will dann nicht so wirklich was dazu zu tun haben. Und ich habe dann immer mit Laura zusammen, also wir hatten eine Kleingruppe geleitet, immer für die gebetet, abends noch. Und als ich sie ins Bett gebracht habe, haben wir auch gemeinsam dann mit ihr gebetet. Und es war so krass, weil auf einmal hat Gott dann so gewirkt und hat einfach so ihr Herz so richtig krass berührt, weil sie nächsten Morgen kam sie auf mich zu, hey Joy, beten wir heute Abend wieder? Und ich fand das so krass, weil irgendwie, hey, dieses Mädchen, was nie irgendwas wirklich krass von Gott wollte, hat dann so einen Hunger bekommen und mehr von Jesus zu erfahren. Und es hat sie einfach so berührt und sie hat selber angefangen zu beten und so mit einer Leidenschaft und hey, alles, was sie irgendwie mitgenommen hat den Tag über noch, sie hat nie nicht aufhören wollen zu beten. Wir haben wirklich eine halbe Stunde da gesessen und immer, okay, nochmal beten und nochmal beten. Und es war, hey, einfach so schön zu sehen, wie Gott einfach so Kinder verändern kann und wie sie selber so berührt werden von Gott. Und ich glaube, hey, das wird sie immer noch den Rest ihres Lebens einfach mit sich tragen, weil sie das nie vergessen wird. Wenn Gott ja, Kinder berührt, dann bringt das Veränderung. Und sie hat sogar ihr Leben Jesus gegeben. Also, come on. Danke, Jesus.
Halleluja. Es ist so ein Privileg im Kinderdienst, tätig zu sein, wirklich. Ist so ein Privileg. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, wirklich. Ich liebe es so sehr. Es ist oft natürlich sehr anstrengend. Was sage ich euch? Ihr seid alle im Kinderdienst, ja? Und man muss viel kämpfen. Aber was gibt's Schöneres? Was gibt's Schöneres, als Kindern zu dienen, mit Kindern zu beten, Kindern von Jesus zu erzählen? Wisst ihr, ich bin in Thüringen geboren, aufgewachsen und mein Leben war ich immer so in Ostdeutschland unterwegs. Und ich habe mal gehört, dass Ostdeutschland die wenig erreichte Region weltweit ist, was Christentum angeht. Ja? Und ich glaube, dass wirklich auch, wenn du hier in Ost-Berlin, in Marzahn-Hellersdorf unterwegs bist, die Anzahl der Christen ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Und wenn wir so mit den Jugendämtern so zu tun haben, die sind auch nicht gerade offen, würde ich sagen, ja, für Jesus und was wir so machen. Oft erlebst du so einen Widerstand. Aber was ich erlebt habe im Kinderdienst, ist, dass diese harten Mauern, die der Teufel aufgebaut hat, wirklich aufgepflügt werden, wie dieser Boden aufgepflügt werden wird. Ich erzähle immer so gerne ein Zeugnis, schon länger her, aber das ist so toll, von einer Frau, 4 Kinder, alleinerziehend, und die Kinder sind hier zur Kinderstunde gekommen, und sie hatte immer so sehr komische Freunde, diese Frau, ja, also so sehr so in der satanistischen Ecke, wirklich so bekennende Satanisten, so wirklich verrückt drauf. Und wir haben sie gefragt, hey, du hast so komische Freunde und sowas, aber deine Kinder schickst du immer zur Kinderstunde. Wieso schickst du deine Kinder und lässt du deine Kinder überhaupt dann zur Kinderstunde gehen? Und sie sagt so, ja, Marc, als ich ein kleines Kind war, noch zu DDR-Zeiten, da hat die Kirche ein Kinderprogramm hier gemacht und da haben die gebetet und da habe ich gemerkt, dass es Gott gibt. Und ich möchte das auch für meine Töchter, dass sie das merken, dass es Gott gibt. Das war einmal ein Kinderprogramm in den Schulferien von der Kirche. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber das hat das Leben dieser Frau so verändert, dass sie so offen ist, dass sie jetzt möchte, dass ihre Kinder das auch erfahren. Ich glaube, wenn wir rausgehen, Kinderprogramm machen, uns öffnen, wird sich die Atmosphäre verändern. Wird eine neue Offenheit da sein gegenüber Glauben, gegenüber Jesus, gegenüber ja, dem Evangelium. Und das ist auch, was wir erfahren auf den Plätzen. Ja, am Freizeitforum machen wir jeden Dienstag Kinderprogramm. Und am Anfang kamen so oft Leute, die sich irgendwie beschwert haben, und das dürfen wir nicht mit den Kindern. Und mittlerweile, jetzt gerade nochmal speziell nach Corona, ja, wir fangen wieder an und wir denken, okay, wie geht's weiter? Und die Leute sind so offen. Wirklich, wir haben jetzt, seitdem wir wieder gestartet haben, Corona, nicht einmal eine Beschwerde gehabt auf einem extrem öffentlichen Platz. Nicht eine. Und da kommen wieder neue und du hast ein richtig krasses Thema, ja, für draußen auf der Straße, ja, so richtig mit Bekehrung und denkst, okay, heute geht's echt zur Sache, und da gucken echt ein paar Eltern echt skeptisch und denkst, okay, mal sehen. Und dann kommen die am Ende auf dich zu und sie bedanken sich für das, was du für die Kinder tust. Wow. Wirklich, ich kenne immer noch so eher, dass du denkst, oh, mal sehen, was jetzt noch für die Diskussion kommen und so. Aber nein, sie bedanken sich dafür. Und das will ich euch mitgeben. Hey, das Land wird verändert, wenn wir unseren Job tun, wenn wir da sind, wenn wir von Jesus erzählen, wenn wir die Kinder erreichen. Diese Kinder sind so offen, werden so verändert. Selbst wenn sie nur einmal vielleicht beim Programm sind, aber sie fangen an, Glauben und Jesus mit was ganz anderem zu assoziieren, als das, was die Welt ihnen sagen möchte. Genau. Aber an der Stelle, ja, willst du noch was sagen, Ernst? Ja, gibt noch ein Zeugnis, sehr klar.
Super. Wir haben ja immer wieder das Vorrecht, mit Ihnen auf der Straße zu sehen, zu sein. Und wenn ihr das Programm macht, und wir haben die Kids Ministry, unsere Schüler, hierher gebracht und so. Und ich bin dann manchmal auch ein bisschen kritisch. Wir sagen immer, ja, Gott verändert die Kinder. Und dann habt ihr ein Programm gehabt, irgendwo da eine Seite draußen. Und dann habe ich einen Jungen geschnappt. Und gesagt, ja, wie heißt du dann? Weiß nicht mehr, wie sein Name heißt. Dann habe ich gesagt, bist du schon öfter hier gewesen? Ja, ich bin das ganze Jahr schon da. Dann habe ich gesagt, hast du etwas erlebt mit Jesus? Dann sagte er, ja, ich habe Jesus eingeladen in mein Leben. Ich sagte, wow, das ist die beste Entscheidung. Hat sich etwas in deinem Leben verändert? Habe ich ihn gefragt. Und dann sagt er, ja. Dann fragte ich, ja, was dann? Und dann sagte er, ja, ich bin immer sehr ausgerastet. Wir haben einen Bruder. Und ich bin richtig jähzornig. Dann bin ich auf ihn zugegangen, habe ihn geschlagen. Und seit Jesus in meinem Leben ist, da mache ich das nicht mehr. Wenn ich merke, diese Wut kommt, dann gehe ich ins Bad rein und nachher schließe ich mich ein und nachher warte ich, bis ich runtergekommen bin und ich merke, wie Jesus mir hilft, und dann gehe ich wieder raus. So hat mir Jesus geholfen. Und das ein Zeugnis in einem sozialen Brennpunkt mitten in Berlin, wie Gott Kinder verändert. Also fantastisch, was Jesus durch euch tut.
Amen. Dankeschön, Ernst. Ja, ja, gibt so viele Zeugnisse. Wir müssen das immer wieder erzählen, damit wir das auch nicht vergessen. Ja? Weil wir sind, also, wenn du einfach nur deine tägliche Arbeit machst, kriegst du das manchmal nicht mit und vergisst eigentlich, was alles so passiert und wie Leben verändert werden. So, jetzt habe ich gerade eine ganz spontane Anfrage bekommen. Wir haben Gäste aus Potsdam da. Und ich habe gehört, ihr könnt gut tanzen. Und ihr wollt mit uns noch ein Lied tanzen hier? Let's go, kommt nach vorne. Ja, mega, mega. Ihr seid ja der Hammer. Cool, dankeschön. Dankeschön, so ganz schön, richtig cool. Okay, jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht, hast gedacht, aber kein Problem. Doris, du bist dran, oder? Ja, Doris.
Okay, also ist das nicht ermutigend, auch all die Zeugnisse, die wir gehört haben? Das, was Gott, und mir fiel noch eins an, ich muss das loswerden. Elena weiß Bescheid, im Sommer hatten wir Sommerbibelschule und wir hatten in der dritten Woche, in der zweiten, egal. In einer Woche hatten wir ein paar Jungs, die echt immer wieder mal, ich würde sagen, ein bisschen unterfordert waren, so, die hätten mehr, ja, zwei, die mehr vielleicht noch herausgefordert und gefördert werden mussten, wie auch immer. Und irgendwie, ich hatte so den Eindruck, das war schon Ende, kurz vor Mittagessen, 12:30, wir hatten ein Programm bis 13:00. Und hatte so den Eindruck, ich sag noch kurz was über Heilung und irgendwie Gott will was tun. Und dann habe ich einfach nur in der Runde gefragt, 60 Kinder, habe gefragt, wer von euch hat jetzt Schmerzen? Und 7 bis 9 Kinder, ich weiß nicht mehr genau, standen auf. Unter anderem diese beiden Jungs, die wirklich ein bisschen unterfordert waren. Unvergesslich, aber voll die süßen Jungs. Ich liebe auch die Jungs. Ey, ich finde die so knuffig. Und dann habe ich gefragt, okay, wie beten wir für Kranke? Und dann habe ich einen, der stand, und das war gerade der, der auch ein bisschen so herausgefordert werden musste, habe gesagt, okay, du hast Schmerzen, ja? Okay. Und dann habe ich einfach nur vor den Kindern gesagt, okay, so und so beten wir. Und gesagt, in Jesu Namen, Schmerz, verschwinde, Heilung ist dein Erbteil. Nicht bitte, 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 Jesus, heile, sondern in Jesu Namen, wir gebieten dem Schmerz und dass Heilung kommt. Und auf einmal sagt er, der ist weg, ist weg. Ich sage, was hattest du denn? Ich wusste gar nicht richtig. Ja, im Knie, so Schmerzen, ich konnte also gar nicht richtig springen und so. Und ich sage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie groß war der Schmerz? Sagt er, ja, so bei 8. 8 ist ganz viel und low, 0 ist nichts. Und dann sage ich, und wie groß ist der Schmerz jetzt? Sagt er, 1, also fast nichts mehr. Und ich sage, zeig mal, was du bewegen kannst. Kannst du bewegen? Ja, ohne Schmerzen, fast ohne, ist fast nichts mehr da. Der war so begeistert und dann war wirklich eine Welle so freigesetzt. Vor allen Dingen unter den Jungs, waren fast alles Jungs. Und dann ist der eine hingegangen, die haben füreinander dann gebetet. Ich habe sie auch ermutigt, ich habe gesagt, setzt euch gegenseitig frei. Und dann hinterher gab es dann Zeugnisse, der eine hatte beim Volleyball seinen Daumen kaputt gemacht und auf einmal sagte er, alles weg, da war ein Strom von da bis da, untereinander die Kinder. Also einfach, wir müssen Glauben freisetzen und Gott will was tun und lass uns das erwarten für unsere Stunden, auch am Sonntag, am Freitag, egal wann. So, genau, das nochmal, das muss ich einfach noch loswerden, weil das ermutigt mich immer wieder und ich möchte euch auch ermutigen, habt Glauben, dass Gott in und unter den Kindern was tun will und nicht nur uns will Gott gebrauchen, sondern eben auch die Kinder schon. So, und wir haben ja heute Morgen, hat der Marc so schön gesagt, heute gut aufpassen, mitschreiben, heute kriegt ihr noch eine Aufgabe. Und zwar das Ziel war ja heute, was war das Ziel, wer weiß das noch? Was hat er gesagt, was ist das Ziel von heute? Noch nichts aufschreiben, noch nichts hinmachen. Was war das Ziel von heute? Ihr müsst nicht da hingucken. Hier. Noch nicht die Christi, die Mann. Was war das Ziel von heute? Was?
Die Perspektive für Kinder.
Die Perspektive für Kinder, ja, das stimmt. Aber ein Ziel war noch, dass ihr selber die Vision nehmt, aufschreiben könnt und weitergeben könnt. So, und jetzt ist es eure Aufgabe. Ihr habt jetzt ungefähr so 7 Minuten. Super, ihr Lieben. So, manche sind ja fleißig am Schreiben, machen, tun. Okay. Wer von euch würde sagen, er hat es geschafft, jetzt grob aufzuschreiben, was er sagen will? Ja. So, Marc auch. Sehr gut. Jetzt würde ich euch gerne herausfordern, keine 5 bis 10 Minuten, aber vielleicht ein paar Leute in 2 oder 3 Minuten kurz mitzuteilen, was würdest du jetzt jemand erklären, der keine Vision hat? Wie willst du ihm eine Vision weitergeben? Was würdest du ihm sagen? Haben wir ein paar Freiwillige oder soll ich welche rauspicken? Also wenn wir keine Freiwilligen haben, dann würde ich... Oh, dann traue ich mich. Da ist was auf. Achso. Gut. Wie sieht's aus? Ja, ich? Nee, danke. Danke. So, wer würde? Lara, Marathonläufer. Yeah! Come on, komm nach vorne. Komm, Lara. Lara, du darfst. Ja, habe ich gesehen. Ich habe deine Blicke gesehen, wie heiß du warst. Du darfst nach vorne. Angst überwinden, selbst die Kinder kommen. Wenn du willst, kann ich dir Händchen halten oder dich im Arm halten. Bei Frauen darf ich das. So, Lara. Du kannst mich oder die Menge versuchen zu überzeugen, warum ist es wichtig, mit Kindern zu arbeiten.
Okay. warum ist das wichtig? Ich würde sagen, was ist wichtiger als unser Glaube an Gott und zu Jesus? Und ich würde sagen, wenn wir eine Beziehung zu Gott und zu Jesus haben, ist uns viel möglich, wenn nicht sogar fast alles möglich. Weil Gott ist ja alles möglich, richtig? Und ich versuche den Kids immer in der Kinderstunde oder im Kids-Gottesdienst mitzugeben, dass es wichtig ist, dass die Beziehung mit Jesus an erster Stelle steht. Ich kann viel erzählen und sagen, okay, das und das ist passiert und das sagt die Bibel und das ist cool. Das sind Geschichten, die passiert sind. Aber wenn du Gottes Liebe oder seine Gegenwart nicht persönlich erlebt hast, könnte es dir schwerfallen, dem zu glauben. Deswegen erzähle ich gerne auch Sachen aus meinem persönlichen Leben, wenn ich Sachen schon erlebt habe oder so, um den Kids mitzugeben, hey, es ist real. Und ich stehe hier mit meinem Namen und mit meinem Leben, um euch zu bezeugen, dass es wahr ist. Und auch schon in meinen jungen Jahren, dass wir die Möglichkeit haben, so viel mit Gott schon zu erleben. Vor allem, wenn wir denken, okay, wir sind noch klein und unbedeutend, weil das stimmt nicht. Sonst wäre der Feind nicht so hinter den Kids her. Und deswegen liebe ich es, Kids auszurüsten, ihnen zu sagen, dass sie geliebt sind, dass Lügen keinen Platz bei ihnen oder in ihnen haben. Und dass, wenn diese Sachen aufkreuzen, du dir zu 100% sicher sein darfst, dass sich ja jemand runtermachen möchte. Aber du bist ein Kind Gottes und deswegen funktioniert das nicht, klappt das nicht. Okay? Und ihnen auch einfach immer mitzugeben, hey, in euch ist schon eine Autorität, wenn ihr einfach an Jesus glaubt. Und ich würde sagen, also die persönliche Beziehung und dann natürlich auch die Wahrheit in der Bibel, das irgendwie so den Kids nahe zu bringen. Das ist so meine Vision.
Super, danke, danke. Super, super. So, ihr Lieben, jetzt machen wir es mal so. Du hast, Schatz, kommst du mal nach vorne bitte? Du hast jetzt jemand vor dir, das ist dein Leiter. Und er hat keine Perspektive für den Kinderdienst. Und Elena, du willst ihm jetzt sagen, warum es wichtig ist, Kinderdienst zu machen. Ja, du bist Schüler, du darfst. Du hast das schon mal hinter dir, ich kenne dich, meine Süße. Ja, du darfst, wirklich.
Du darfst im Ernst. Okay. Welche Position hat er nochmal? Gemeindeleiter. Oh je. Okay. Hat er das auch gehört?
Nee.
Okay, ja. Okay. Okay, also. Ja, ich habe auf dem Herzen, dass wir mehr in den Kindergottesdienst investieren müssen. Wir brauchen mehr Kindermitarbeiter und es ist einfach voll wichtig, dass wir den Kindern auch schon das Evangelium beibringen, weil ich meine, sie müssen wissen, wer Jesus ist. Die meisten Christen bekehren sich nämlich als Kinder und es ist viel besser, wenn wir, stell dir mal so einen Berg vor und da ist so ein Weg, der den Berg hochführt. Und das ist so, dass wir einen Zaun bauen, also so eine Art Schutz für die Kinder, damit sie da nicht runterfallen. Wir bauen nämlich diesen Zaun schon, wenn sie Kinder sind, besser, als wenn wir hinterher ganz viele Krankenhäuser bauen müssen, in denen sie dann landen werden. Und deswegen ist voll wichtig, dass wir in Kindergottesdienst investieren, weil wir dann lieber vorsorgen, statt etwas Kaputtes wieder reparieren müssen. Genau. Also ich möchte, dass noch 2-3 weitere Mitarbeiter freigesetzt werden für den Kindergottesdienst und dass wir Seminare machen, wo wir den Visionen geben, Ernst und Doris einladen und dass sie einfach motiviert sind, einfach für Kinderdienst.
Das hört sich super an. Also wir haben gerade morgen Abend haben wir Leiterschaftstreffen, dann komm doch mal und dann kannst du das gleich der Ältestenschaft vorstellen und dann guck mal, was wir machen können. So, ne?
Perfekt, danke schön. Überzeugt? Okay, danke Elena. Okay, noch jemand? Vielleicht von dem ein bisschen mitnehmen, wovon wir heute auch gelehrt haben, so die Männer und Frauen der Bibel und die Not unter Kindern und das ein bisschen mitteilen. Perrick, what's about you, young man of God? Could you do it?
Perfekt? Also sprichst du Französisch, Deutsch, Englisch? Nein, du sprichst Deutsch, ne? Mhm. Warst du dabei heute Morgen? Ja. Möchtest du mal erklären? Oder ist schlecht jetzt mit erklären? Okay, oder haben wir sonst noch jemand? Freiwilliges. Er ist noch. Gibt es da noch jemand? Wer? Okay. Ja. Yeah. Sehr gut. Okay, in diesem Fall Perit, stimmt's? Oh, Pierre, Entschuldigung. Pierre, ich habe verstanden, Perit. Okay, jetzt haben wir jemand auch in der Gemeinde, eine junge Schwester, die ist Leiterin, die Theresa. Die hat keine Ahnung, warum es wichtig sein sollte, mit Kindern zu arbeiten. Sie ist deine Leiterin. Und du möchtest ihr eine Vision geben von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Warum sollten wir mit Kindern arbeiten? Warum ist es wichtig, was wir heute Morgen so gelehrt haben über, weißt du? Ja, kannst du sie versuchen zu überzeugen? Also
ja. Ja, wie ist der Name noch?
Theresa.
Ah, Theresa, Theresa. Ja, Theresa, weißt du, wenn ein Kind zur Welt kommt, ist immer ein Grund zur Freude. Von Generation zu Generation ist es so gewesen. Und wir haben uns die Statistiken angehört heute. Was passiert schon in dem Bauch? Ja, und das war schreckend. Keiner freut sich zu hören, dass ein Kind misstrauisch ist oder abgetrieben worden ist, oder das ist schrecklich. Ja? Und auf diesem Grund weint unsere Gesellschaft so sehr, sehr traurig in der Gesellschaft. Aber damit diese Freude von Geburt an, von Generation zu Generation weiter bleibt, wir wissen, dass Jesus alle Kinder angenommen hat und hat uns ermittelt, wie wir sie lieben sollen. Deshalb, da dieses Wissen nicht in der Welt verbreitet ist, ja, suchen wir neue Mitarbeiter, die dabei mithelfen werden, diese Kinder gut zu erziehen in Jesus Christus. Bist du dabei?
Ja, ich bin dabei.
Amen.
Super, vielen Dank, Pierre. Sehr gut. Wisst ihr was, wir haben mit unseren, vielen Dank, super. Wir haben mit unseren Schülern das tatsächlich so gemacht, dass sie selber eine Vision schreiben müssen. Das, ich meine, jetzt hatten wir heute Morgen 2 Stunden oder so, wir haben über ein paar Stunden, 6 Stunden oder so, haben wir gelehrt und alles noch viel, viel ausführlicher. Und die Männer und Frauen Gottes angeguckt und so weiter. Aber dass ihr selber das im Herzen habt, warum ist es wichtig, mit Kindern zu arbeiten? Jeder von euch, auch die ihr drin steht im Dienst, sollte das wirklich auch erklären können. Warum tue ich, was ich tue? Warum? Meine Güte, unsere Tochter, das war so krass, die kam von Australien und hat bei uns im Kids Ministry gelehrt. Und ich muss sagen, das hat mich am meisten angesprochen. Es gibt so 3 Kreise. Unser Leben, unser Ziel, dieses in der Mitte das Warum, außen das Wie und da ganz äußerlich ist, was tue ich? Oder erst was und dann wie. Also was tue ich? Was tue ich? Ist eine Sache, ich mache Krabbelkreise, ich mache Kids Club oder Kids Fest, wie auch immer. Wie tue ich das? Das Material, das kriege ich alles. Es gibt heute in Deutschland so viel Material für den Kinderdienst. Aber warum? Das Zentrum, tue ich, was ich tue, das müssen wir im Herzen haben. Versteht ihr? Warum arbeite ich mit Kindern? Warum ist es wichtig, Kids Club zu machen? Warum ist es wichtig, Kinderfeste zu machen, Krabbelkreise zu machen, Kindergottesdienst? Warum ist das wichtig? Dieses Warum sollte jeder erklären können. Deshalb sage ich so, Vision für mich ist eines der wichtigsten Dinge, weil, ihr Lieben, wir haben es wirklich erlebt. Letztes Jahr waren wir in Indien und durften in Mumbai vor 45 Pastoren, Leiter und so weiter sprechen. Einer, kennt ihr Peter Wenz?
Kennt ihr Peter Wenzels Begriff? Also irgendwie ein großer Apostel in Deutschland, Gott gebraucht ihn. Toll. So. Und ein Mann Gottes dort in Mumbai, der hat wirklich, der hat zig Gemeinden unter sich und. Hinterher stand er auf und der hat fast geweint. Der hat gesagt, Leute, es tut mir leid, ich tue Buße vor Gott. Und Pastoren sind aufgestanden, haben gesagt, ich habe nicht die Sicht gehabt, in Kinder zu investieren. Null. Und unser Land, Indien, 1,4 Milliarden Einwohner, es wimmelt vor Kinder. Aber die Gemeinden haben nicht die Sicht. Es wird, viele Gemeinden haben nicht die Sicht. Und ich denke, ihr Lieben, wir müssen wissen, warum tun wir, was wir tun? Warum arbeite ich mit Kindern? Sonst bin ich ganz schnell ausgelaugt, sonst bin ich am Ende, sonst höre ich auf, sonst bin ich frustriert, enttäuscht und höre auf. Und deshalb versteht ihr, diese Vision, warum tue ich, was ich tue, ist total wichtig. Und das war auch unser Herzensanliegen, rüberzubringen, warum ist es wichtig, mit Kindern zu arbeiten. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, wenn wir uns Männer und Frauen Gottes anschauen, die Gott geliebt haben, ihm dienen, die bekannt sind auch jetzt, wirklich, dann sind es immer solche gewesen, oder ganz viele, die schon als Kind, auch ein Reinhard Bonke, eine Maria Prien, was weiß ich, die von klein auf schon Gott gekannt haben. Und Menschen haben sie investiert und so weiter. Und die Nöte der Kinder und Jesus und die Kinder. Das zu sehen und das motiviert mich. Hey, Jesus sind die Kinder wichtig, also müssen mir die auch wichtig sein. Genau. So, von daher, das war unser Herzensanliegen. Und jetzt, eins der wichtigsten Dinge, sage ich immer wieder, ist nicht nur Kinderdienst, sondern ich sage immer, mindestens die Hälfte ist Gebet. Ganz, ganz wichtig. Alles, was also einfach auch geboren wird, wie auch immer, hat ganz viel mit Gebet zu tun. Und ich habe Elena gebeten, oder wir haben sie gebeten, wie auch immer. Sie wird uns reinführen, hat was vorbereitet und wir werden jetzt eine Zeit nehmen des Gebets. Das ist ein bisschen spielerisch jetzt, aber das sind auch Ideen für euren Kindergottesdienst. Das machen wir, haben wir schon mit 500 Leuten gemacht. Macht richtig Spaß auch. Aber ich möchte euch ermutigen, Gebet ist der Schlüssel, auch persönlich. Fang an, für Kinder zu beten, in deiner Stadt, in deiner Umgebung und. Weil Gebet hat Kraft und Macht und da passiert was und wird freigesetzt.
Amen. Amen. Halleluja. Vielen Dank euch, Ernst und Doris, dass ihr hergekommen seid. Vielen Dank euch allen auch. Gott segne euch. Ihr seid der Hammer, wirklich. Was am Anfang der Ernst auch gesagt hat, ist wichtiger, als wenn Top-Manager sich treffen. Das glaube ich wirklich. Ja? Ihr seid im Kinderdienst und es gibt nichts Wichtigeres. Richtig schön, dass ihr da wart. Wir bleiben vernetzt. Wir werden immer mal wieder hier Tage haben. Wir werden euch sagen, was geht. Ihr seid herzlich eingeladen. Und auch so, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas braucht, also wo wir euch unterstützen können, sagt gerne Bescheid. Einen schönen Samstag, Nachmittag und Abend euch noch. Einen schönen Sonntag euch morgen und bis bald. Genau. Tschüss.